Aber ich glaube, was man merken, und da helfen dann auch so Podcasts und überhaupt irgendwie alles, wo man kommunizieren kann, was gehört wird, dass wir merken einfach, dass das überhaupt noch nicht bekannt ist. Also wir haben ja in Deutschland die Situation, dass wir gerade mal 3% der Zähler sind intelligente Zähler, und unsere Nachbarländer haben sehr viele von denen nahezu 100%. Da haben wir also den Trend richtig verpennt als Land. Und jetzt hat die letzte Regierung da einen Neustart gemacht, sodass jetzt auch ausgebaut wird, aber wie gesagt, von sehr kleinem Level kommen immer noch 3%. Und nur die Leute, die so einen intelligenten Zähler haben, können dann auch die intelligenten Tarife haben und von diesen Veränderungen profitieren. Aber die bekommt man, wenn man sie beantragt, wenn man zum Beispiel ein E-Auto hat. Nur dafür muss man natürlich erstmal wissen, dass es sowas überhaupt gibt und wo man das eigentlich beantragen muss. Und wir stellen einfach fest, dass das die allermeisten Menschen überhaupt noch nicht wissen, dass sich da eben in der Energiewirtschaft fundamental was verändert und dass das auch für sie selber erhebliche Einsparpotenziale bietet. Und ja, das ist eben was, also sehen wir auch als Teil unseres Auftrags jetzt, muss aber auch die Politik und die Medien mitmachen, dass diese Information überhaupt rauskommt und die Leute das mitbekommen, dass sie eben so einen dynamischen Tarif beantragen können.
Wir starten eine weitere Folge des sensationellen Podcasts des Super Impact Days, dem SIT Podcast. Ich bin wieder zusammen hier zusammengeschaltet mit dem lieben Matti aus Lübeck.
Moin, moin.
Moin, moin. Und wir haben heute zu Gast den Oliver Hummel. Und der Oliver wird sich, nachdem er gleich gesagt hat, dass er sich auch freut, hier zu sein, sich ein bisschen vorstellen, was er eigentlich für ein Mensch ist, was er eigentlich beruflich macht. Oliver.
Ja, hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
Und was machst du so, lieber Oliver?
Ja, ich bin Vorstandsvorsitzender bei Naturstrom. Und Naturstrom, das ist ein Ökostromhändler, den es schon seit über 25, na knapp 25 Jahren gibt. Mittlerweile größter unabhängiger
Ja.
Energieversorger von
Okay.
Ökostrom, aber trotzdem wahrscheinlich vielen Menschen immer noch nicht bekannt.
Ja, okay. Also spricht man da immer noch nicht über Zahlen, über Kunden und Größen, so? Was sind so die Zahlen, Daten, Fakten, die du dann gerne raushaust? Du hast es jetzt eben ja schon gesagt, ihr seid sehr lange am Start. Jetzt fragen die Nächsten natürlich wahrscheinlich, ja, wie viele Kunden habt ihr denn? Wie groß ist euer Absatz? Macht ihr sowas oder sagt ihr, nee, das bleibt eben?
Nö, das ist alles
Ja.
offen, kann man auch unseren ausführlichen Jahresabschlüssen entnehmen, wenn
Ja.
man viel lesen möchte. Wir haben 320.000
Ja.
Kunden, Strom- und Gaskunden deutschlandweit, die wir mit Energie
Okay.
versorgen. Und so mengenmäßig knapp eine
Okay,
Terawattstunde.
und macht ihr noch irgendwelche Gags so neben Energie, irgendwie andere Dienstleistungen aus dem, sag ich mal, non
Nee, schon sehr energiefokussiert, aber eben mehr als Ökostromhändler zu sein. Also wir haben eigentlich seit fast Anfang an auch das Thema Bau von Erzeugungsanlagen, vor allen Dingen Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen. Das heißt also Planung, Bau und Betrieb dieser Anlagen, das ist für uns ein großes Feld. Wir sind auch in wärmeren Mobilität unterwegs, also relativ breit
Okay,
aufgestellt.
das haben wir uns ja auch heute vorgenommen, dass wir in diese Non-Commodity-Ecken mal so ein bisschen reingucken.
Reinleuchten irgendwie, ne? Genau.
Genau. Mich interessiert noch, wie lange bist du, hast du gesagt, bist du da schon am Start als Vorstandsvorsitzender?
Ja, als Vorstandsvorsitzender jetzt erst seit einigen Jahren, aber im Unternehmen seit 24 Jahren
Du bist
jetzt.
von Anfang an dabei, so vom Ad.
Nee, nicht von Anfang an, sondern nach ein, zwei Jahren bin ich
Okay, aber
gekommen.
das
Also
ist
die.
auf der Strecke ja schon ganz vorne noch, oder?
Ja.
Okay, also du hast die
Ja,
ganze
cool.
Entwicklung mitgemacht und ja, Wahnsinn.
Ja, und die war auch sehr unterschiedlich, muss man sagen,
Ja.
und kommen also von einem ganz, ganz kleinen Aufbau, war ja quasi ein Start-up damals, 98, als die
Ja.
Energiewelt liberalisiert wurde. Vorher ging das ja gar nicht, und da war Naturstrom gleich mit dabei und wurde gegründet. Und dann war das ein harter Kampf bis mindestens mal so zum Jahre 2006 ungefähr.
Ja,
Da haben wir
echt.
immer so 6.000 Kunden gehabt, also sehr überschaubar. Und da ging es wirklich ums Überleben für die Firma. Und dann war es umso toller, dass in den nächsten Jahren dann wir das geschafft haben, sehr schön zu wachsen und dahin zu kommen, wo wir heute eben sind.
Ja, cool. Wie bist du denn zu Naturstrom gekommen damals? Also, was hast du für eine Historie gehabt davor? Warst du schon vorher in der Energiewirtschaft unterwegs?
Na, da gibt es gar nicht so viel davor beruflich, denn ich habe BWL studiert in Bamberg und dann. ja, war ich damit fertig, bin nach München gegangen, hatte da ein ganz kurzes Intermezzo mit der Unternehmensberatung für 2 Jahre und habe dann gemerkt, das ist nicht so meins, auch die Werte, die dahinter stehen. Aber als ich eben nach München gegangen bin, da hatte ich das erste Mal im Leben dann die Entscheidung, wer ist eigentlich mein Stromversorger? Im Studentenwohnheim kann man das selber ja nicht beeinflussen. Und da gibt es dann die lustige Story, dass ich eben überlegt habe, naja, wen rufe ich da an? Klar, die Stadtwerke München, bin ja in München, waren ja damals Gebietsmonopole, habe ich angerufen im Kundenservice bei denen und dann hat mir gesagt, nee, also Ökostrom, sowas haben wir nicht. Aber wir haben da in der Zeitung gelesen, da irgendwo in Düsseldorf gibt es einen, der hat sich gerade gegründet, Naturstrom, melde dich doch mal da. Und das ist immer eine Story, die ich gerne erzähle, weil daran gut sichtbar wird, wie sich die Energiewirtschaft eben geändert hat. Das würde heute natürlich im Traum nicht mehr passieren. Da hat jedes Stadtwerk mehrere Ökostromtarife im Angebot. Aber damals war das eben noch echt innovativ und neu und ja, die waren so nett, mich weiterzuleiten. Und dann bin ich einer der ersten Kunden des Unternehmens geworden. Und 2 Jahre später, als ich überlegt habe, was willst du denn machen, da habe ich mich eben dann da wieder drauf besonnen, habe gesagt, das hört sich gut an, erneuerbare Energien, Energiewende finde ich super Themen, bewerbe ich mich einfach mal und ja, hatte insofern Glück, dass ich dann genommen
Ach, wie
wurde.
geil ist das denn?
Ach
Vom
cool,
Kunden zum Vorstandsvorsitzenden.
das ist geil,
Also,
ja.
oder? Also in München habt ihr wahrscheinlich auch Kunden, ne? Also hätten die gewusst,
Ja,
dass,
klar.
dieses Weiterleiten dann so dazu
Ja.
führt, dass der irgendwann
Ja.
25 Jahre später sagen kann, ja, wir haben auch ein paar Kunden in München übrigens.
Ist doch geil.
Ja.
Ohne die Stadtwerke München wärst du also praktisch gar nicht zu Naturstrom gekommen, wenn man so.
Das kann man so sagen, ja.
Verrückt. Und Oliver, jetzt habe ich noch ein Thema mit München, weil mein langjähriger Ökostromanbieter waren die Polarstern-Jungs und Mädels. Also Florian Hähnle, der das ja gegründet hat. Habt ihr Kontakt? Kennt ihr euch gut irgendwie? Also gibt es da eine Verbindung zwischen den
Also wir haben schon mal über die Jahre hier und da einen Kontakt gehabt,
Ja.
genau. Und ich meine, ich denke immer, die Firmen, die da lange dabei sind und an dem gleichen Ziel
Ja.
arbeiten, die sind sowieso immer in einem relativ freundschaftlichen Verhältnis untereinander.
Ja.
Jetzt eine enge Zusammenarbeit haben wir da allerdings nicht.
Okay, weil ich war einmal so begeistert von denen, weil man da wirklich mal gemerkt hat, dass ein Unternehmen das voll in der DNA drin hat. Ne? Das ganze Thema wird, also sag ich mal, Ökostrom, ökologische Energie wird sozusagen von A bis Z durchgespielt. Ne? Also das ist nicht so ein weiteres Produkt, was dann irgendwie dazu kam, sondern es ist wirklich der Kern und du hast das wirklich mit jeder Faser irgendwie so bei denen gemerkt, dass sie dieses Thema auch leben. Das kann man bei euch wahrscheinlich auch so feststellen, oder?
Genau, das kann man bei uns auch sagen und auch wenn man seine Konkurrenten selten nennt, aber das kann man auch bei Green Planet Energy
Ja,
und EWR Schönau zum
genau.
Beispiel sagen, mit denen wir jetzt deutlich mehr Austausch haben.
Ja,
Und das sind eigentlich so die Premium-Ökostromer der ersten Stunde, die
genau.
seit der Liberalisierung dabei sind und die immer noch dabei sind und die nichts anderes wollen als die Energiewende und die erneuerbaren Energien. Und das ist natürlich ein ganz deutlicher Unterschied zu den meisten Stadtwerken, die so ein bisschen getrieben waren im Laufe der Zeit. Und irgendwann musste man halt notgedrungen auch mal ein Ökostromtarif anbieten oder irgendeine erneuerbare Anlage bauen. Das ist eben bei uns wirklich in der DNA drin. Deswegen gibt es die jeweiligen Unternehmen, deswegen wurden sie gegründet, oft auch aus genau diesem Feld der Umweltverbände oder der
Ja.
engagierten Einzelpersonen. Und das ist uns auch wichtig, diese ja, Historie so ein bisschen oder wo wir herkommen und der Unterschied zu den meisten anderen Energieversorgern.
Und wie nimmst du im Moment so die Stimmung wahr im Markt? Ist das so, ist der große Backlash irgendwie da, den wir immer so fühlen, der Matti und ich?
Ja, politisch ist natürlich schon so, dass man jetzt überall hört, Gaskraftwerke, 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 aber das liegt ja auch im Prinzip an der persönlichen Vorliebe unserer Wirtschaftsministerin an der
Ja.
Stelle, die da eben viel Kontakt zu hat. Ich
Leidenschaft.
glaube, eine Leidenschaft, genau, von Frau Reiche. Und ich glaube nicht, dass das in der Bevölkerung insgesamt das man den Pfad ändern will, grundsätzlich, weil das zeigen ja auch alle Umfragen, absolute Mehrheit der Menschen möchte mehr Klimaschutz und möchte weitergehen. Und klar, es gibt im Moment andere Themen, die in den Medien viel präsenter sind. Aber gut, das ist so ein Auf und Ab über die Jahre, was wir jetzt auch immer wieder erlebt haben. Mal ist das Klimaschutzthema ganz vorne und mal rückt es eben ein bisschen nach
Ja,
hinten.
das ist ja auch eigentlich das, was der Tim Meyer so sagt, ne, der ja ein Vorgänger, sag ich mal, von dir dann war. Aber er sagt ja im Prinzip auch, die Messe ist irgendwie gelesen, alle haben es gecheckt, nur in Deutschland wird halt noch so ein bisschen debattiert und so ein bisschen traurig zurückgeschaut. So, Würdest du das?
Ja, das ist auf jeden Fall so, weil wenn man sich das weltweit anguckt, die ganzen Entwicklungen, wir haben jetzt gerade im ersten Halbjahr diesen Jahres die Situation gehabt, dass erstmals mehr Erneuerbare erzeugt wurden als Kohlestrom, und das ist ja ein Riesenmilestone irgendwie. Und wir haben auch in dem Halbjahr, wenn man das nimmt, und das gab es auch noch nicht oft, denke ich, Stromverbrauch weltweit nimmt ja weiter stark zu. Das ist einfach so. Wir haben immer noch viele Schwellenländer, Entwicklungsländer, wo das deutlich steigt. Aber wir haben tatsächlich in dem Halbjahr auch mehr Zubau an Wind und PV gehabt. 400 GW an oder GWh an Menge, die dazugekommen ist. Und das ist mehr als das, was an Stromverbrauch dazugekommen ist und gewachsen ist. Ja, das heißt also, das, was in der Vergangenheit so war, dass man gesagt hat, ja klar, die Erneuerbaren werden ordentlich ausgebaut, aber der Bedarf wächst ja noch schneller. Das haben wir eben auch nicht mehr, sondern man kann jetzt wirklich sagen, also jeden Monat wird konventionelle Energie weltweit weniger, und ich sehe auch überhaupt nicht, dass das irgendwie aufgehalten werden kann oder dass man das alles wieder rückabwickelt. Ganz unabhängig davon, wer in Deutschland gerade an der Regierung ist, dann können sie natürlich in Deutschland bremsen, aber weltweit ist der Trend gesetzt, und der Trend, der entsteht ja auch nicht aus irgendwelchen ideologischen Gründen, denn die Länder, wo ausgebaut wird, sind völlig unterschiedlich, von Demokratie bis Autokratie, alles dabei, sondern das hat einfach wirtschaftliche Gründe. Es ist einfach mittlerweile die günstigste Art, Energie zu erzeugen, wenn man Neuanlagen baut. Und ja, das ist der Treiber dafür und nicht Ideologie, wie manchmal ja gerne von den kritischen Leuten so behauptet wird.
Jetzt haben wir ja auch so eine Situation mittlerweile, dass irgendwie, ihr habt jetzt gerade schon angesprochen, dass wir vielleicht lokal ein bisschen bremsen, ne, so, und dass da aber die Welt ja weiter vorangeht. Und es gibt natürlich auch technologisch, und auch, wir sprechen nachher noch über dynamische Energieverträge, über Home Energy Management vielleicht, über Wärme, über diese ganze Kopplung und so. Wie viel Schaden kann denn eigentlich hier für uns volkswirtschaftlich, wenn du mal nur auf Deutschland guckst, falls du da eine Meinung hast, die du auch teilen möchtest, wie viel Schaden kann denn entstehen dadurch, dass wir jetzt hier so ein, ja, auch so Narrative von, weiß ich nicht, Verbrenner aus, verschieben, ja, es gehört ja alles irgendwie so dazu in dieses, es ist noch nicht ganz vorbei mit diesen Fossilen. Entsteht da großer Schaden, oder können wir das so wegstecken und abwarten und gut?
Ja, das ist natürlich ganz schwer zu beurteilen. Ich würde sagen, das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Konkretes denn dann den Narrativen folgt. Also was wir merken, ist einfach ein ganz klarer Wandel in den Erzählungen der Regierung gegenüber dem, vor allem dem Habeck vorher in dem Wirtschaftsministerium. Und das sind so diese Zweifel und die Ängste und die angeblich zu hohen Kosten und alles mit so ein bisschen dem Ziel, das alles irgendwie so runterzubremsen. Man muss aber sagen, fair Weise das Ziel, das zu stoppen oder so, habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Also, und wenn man sich eben konkret anguckt, wie die Gesetze verabschiedet werden oder eben auch nichts daran geändert wird, dann muss man sagen, sehr viele Sachen laufen doch so weiter wie vorher. Und auch, ja, und man muss ja auch sagen, teilweise gibt es ja auch gar keine große Wahlmöglichkeit für die Regierung, denn viele der Entwicklungen sind ja von Europaseite vorgegeben, von der EU, und müssen eben von Deutschland umgesetzt werden. Und ich glaube, da wird teilweise auch einfach so getan, als wenn man Sachen machen könnte, die gar nicht gehen und die Mehrheit der Bevölkerung auch gar nicht möchte. Aber es geht eben darum, letztlich, dass man ja ein gewisses Klientel bedient, glaube ich auch, und die entsprechenden Geschichten erzählt, die teilweise bis jetzt zum Glück noch nicht viel geändert haben.
Aber ich habe
Also auch ein
so,
bisschen Ball
ja.
flach halten sozusagen. Ich habe dann immer Angst, aber
Ich auch. Ich habe auch ein
vielleicht
bisschen
ist es
Schiss,
so.
weil die rütteln ja schon auch an den EU-Vorgaben, ne? Also wenn es beim Verbrenner aus ist oder beim CO2, beim Emissionshandel, ne? Also die wollen ja schon so ein bisschen wenigstens die Zahlen mal verändern oder die Absolutheit so ein bisschen rausnehmen. Und das kann ja, denke ich, auch immer der Einstieg sein. Ja, dann machen wir es erstmal langsamer und dann machen wir es wieder ein bisschen bürokratischer, weil das können wir auch gut in die andere Richtung machen. Und dann läuft es sich vielleicht so aus, dass das dann wirklich nur noch so ein Nischenthema wieder ist. Ich würde mir auch wünschen, dass wir in 5 Jahren zurückblicken und sagen, hey, das war nur so eine kurze Störung nochmal, und wir sind da durchmarschiert, aber
Ja, also die Sorge, dass es ein Nischenthema wird, wie gesagt, aus den übergeordneten Entwicklungen habe ich nicht. Der Schaden, der entstehen kann, ist natürlich erheblich. Auch in Europa gab es einen politischen Shift hin zu eher den kritischen Stimmen und da kann sich einiges ändern. Und ich glaube, die Gefahr ist vor allen Dingen, dass wir uns einfach aus dem internationalen Wettbewerb rausschießen, weil so dieser Blick nach hinten und oh Gott, war das früher schön und lasst uns dann noch ein bisschen mehr Kohle und die Kraftwerke noch mal 5 Jahre länger laufen und irgendwie und auch der Benziner war doch so toll. Das bringt ja nichts, ja. Also, sondern das Einzige, was es bringt, ist, dass man die Veränderung, die zweifelsohne da ist, verpennt und ja, und sich dann auch nicht wundern muss, wenn man eben im Wettbewerb da nicht mehr mithalten kann und Chinesen oder andere Länder da vorweggehen. Und das ist halt das Risiko, dass man eigentlich im Prinzip den Druck rausnimmt, um innovativ zu sein und vorne mit dabei zu sein. Das glaube ich für Deutschland als Exportland einfach super wichtig. Und in mehreren Bereichen haben wir leider auch so ein bisschen den Anschluss mittlerweile ja verloren, genau wegen dieses Mindsets teilweise auch. Ja, weil ich finde, gleichzeitig liest man ja in denselben Zeitungen, die im Zweifel schreiben, oh Gott, ist das alles irgendwie schlimm mit den Erneuerbaren. Wie kann denn das sein, dass wir bei E-Mobilität die deutschen Autobauern nicht ganz vorne sind oder bei den Wärmepumpen oder so? Und dann denk ich mir, ja, wie soll denn das auch gehen, wenn ihr gleichzeitig bei jeder Gelegenheit quasi die Wärmepumpe runterschreibt, zum Beispiel, was ja in dem Bereich diese ganze politische Diskussion darum dazu geführt hat, dass der Einbruch, also dass quasi der Neubau und Neuinstallation von Wärmepumpen total eingebrochen ist, weil es eben genau diese Polemik letztlich gab bei einer Technologie, die alle unsere Nachbarländer noch mehr haben als wir und die total gesettelt ist und stabil ist, hat man einfach ein Fass aufgemacht und letztlich dann würde ich sagen, der deutschen Wirtschaft da geschadet. Ja. Und einzelne Leute auch dazu gebracht, also Kunden dazu gebracht, eine Investitionsentscheidung zu treffen, die sie wahrscheinlich in 10 Jahren bereuen werden, nämlich dann eben nochmal eine Gastherme zu kaufen oder sowas.
Ja, das ist echt teilweise ganz schön verantwortungslos, wie da praktisch mit der Investitionsentscheidung von Bürgerinnen und Bürgern umgegangen wird, ne? Jetzt entwickelt sich
Ja,
ja das
sehe ich auch so.
ganze Thema weiter. Du hattest ja gerade erzählt, wie lange du auch schon bei Naturstrom bist und das sind alles auch so Pionierschuhe, in denen die Firma steckt, viele deiner Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich auch. Ich weiß gar nicht, ich traue euch zu, dass ihr da noch ein paar andere. Ich wollte gerade sagen, Fossilien ist ja gar nicht richtig. Wir sind ja auch alle ein Alter hier, aber zumindest Leute der ersten Stunde mit dabei habt noch.
Ja, haben wir. Und ich glaube, aber auch ganz interessant ist das, weil das ja damals neu war und selbst wenn das jetzt fast 25 Jahre her ist, im Vergleich zu den normalen Stadtwerken haben wir noch eine relativ junge Belegschaft im Schnitt. Ja, weil wir immer durch das Wachstum natürlich immer neu eingestellt haben. Und die Stadtwerke kämpfen viel damit, dass sehr viele Mitarbeitende jetzt ins Rentenalter kommen in den nächsten Jahren. Das haben wir
Ja.
so zum Glück noch
Wie
nicht.
viele Leute
Okay,
seid ihr
dann.
noch? Hattest du das schon gesagt?
Wir sind ungefähr 500.
500. Ist ja auch
Das
nicht
ist
so
doch schon
wenig.
auch nicht so wenig, ne? Das ist echt krass. Aber der Energiemarkt verändert sich, ne? Wir sehen da jetzt die Neo-Utilities, wie man sie so schön nennt, diese 1,5 und Enpal, die praktisch irgendwie über Dach oder Thermondo, über den Keller in den Haushalt kommen und am Ende eben sagen, es gibt nicht nur einen Stromvertrag für erneuerbare Energie, sondern es gibt halt auch die eigenerzeugte und die eigene Wärme und so weiter. Also man versucht den Haushaltskunden gesamt abzuholen. Ihr habt da auch ein Projekt gestartet. Das finde ich ganz lustig. Das verbindet hier gerade Köln und Lübeck ein bisschen, weil wir hatten mal eine Biersorte bis vor 30 Jahren oder so, die hieß Lück. Und
Ich dachte Naturstrom.
Nee, die heißt nicht Naturstrom.
Hätte er, ja.
Genau. Und ihr habt in Köln-Ehrenfeld, also nicht weit weg von da, wo Timo wohnt, ein Quartier gebaut, das da eigentlich richtig symbolisch schon für diese ganze neue Welt steht. Das heißt halt Lück, dieses Quartier. Vielleicht kannst du uns auch noch mal erzählen, warum es so heißt. Und wenn ich das richtig hier aufgeschrieben habe, sind es 216 Wohnungen. Es gehört ein Kindergarten dazu. Es wird Energie aus Abwasser und aus Sonne gewonnen. Und es gibt keine fossilen Brennstoffe mehr. Also schon spektakulär, sowas zu bauen, aber auch ein Riesenprojekt. Genau, wie ist es dazu gekommen? Warum heißt das so? Und vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen erzählen, wie
Ja,
das auch
also
strategisch
wir sind
reinpasst.
seit vielen, vielen Jahren in dem Bereich Wärme eben auch aktiv und da genau in den Quartieren. Und da geht es eben immer darum, dass auch sektorenübergreifend man sich überlegt, was können wir mit erneuerbaren Energien machen. Also einerseits natürlich in der Wärme, andererseits auch bei der Stromversorgung, meistens Photovoltaik auf dem Dach mit Mieterstromanlagen zum Beispiel, bis hin zur Mobilität mit eben Ladesäulen für E-Autos und und zunehmend eben auch die Verknüpfung zwischen diesen verschiedenen Sektoren. Also ist zum Beispiel in Lück auch eine Anlage installiert, die mit Strom dann direkt Wärme erzeugen kann, falls Überkapazitäten da sind von den PV-Anlagen auf dem Dach, neben den Wärmepumpen, die da eben sowieso drin sind. Und ich glaube, das ist eben von da ein sehr schönes Projekt, auch deswegen, weil die Wärmepumpen, da gibt es auch ganz viele verschiedene Typen. So das Standard ist irgendwie mit Wärmeluftpumpe, also Luftmedium, was man vor den Wohnhäusern, den neuen, eben oft sehen kann. Und hier haben wir eben eine andere Technologie. Genau wie du gesagt hast, nutzen wir das Abwasser aus dem Abwasserrohr der Stadt Köln, was da vorbeiführt, und entziehen diesem Abwasser im Prinzip Wärme und nutzen das, um diese 216 Wohnungen da zu versorgen mit Wärme. Und das ist ja insofern sehr innovativ, als das erst sehr selten gibt. Aber eine tolle Sache, weil es natürlich diese Abwärme reichlich gibt in den Städten, und man kann eben mit der Wärmepumpentechnologie mit sehr vielen Medien die Anlagen betreiben. Ja, das, man hat ja auch teilweise Flusswasser, Wärmepumpen oder also viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt eben nicht nur die eine Technologie, und das macht das irgendwie so wahnsinnig spannend an der Stelle. Ne? Und das Quartier natürlich auch recht unabhängig, gerade in der Kombination PV-Erzeugung auf dem Dach und dann Wärmenutzung damit davon getrennt.
Okay. Ich muss das noch mal ein bisschen sortieren, wenn ich darf, lieber Oliver. Ich gucke mir das die ganze Zeit an hier, nämlich dieses Foto, was ihr da drauf habt, und versuche das so in meinem Hirn irgendwie hinzubekommen, wo das jetzt hier genau sein soll. Okay, aber was ich sehe, ist so von oben, das sind irgendwie so vier Riegel irgendwie. Man sieht ganz viel PV auf dem Dach und mehr sieht man eigentlich nicht. Und man weiß, das sind jetzt so 216 Wohnungen. Sind das so Luxuswohnungen, würdest du sagen? Ich sehe da so ein paar feiste Dachterrassen auch. Ist das eher so gehobeneres Level?
Na, es sind schöne Wohnungen, aber wir haben auch 67 Sozialwohnungen, die da drin sind, die entsprechend gefördert sind. Ja. Also von daher ist gemischt, würde ich sagen, einfach von den Mietparteien am Ende. Ja, Energie oder so.
Matti, ich habe noch drei Fragen, weißt du?
Ja, immer raus damit.
Ja, ich bin gerade so ein bisschen im Flow. Okay, sind das denn Mieterstromanlagen hier, lieber Oliver? Das ist Mieterstrom.
Genau, die du sehen kannst oben auf den Dächern, das sind Mieterstromanlagen.
Okay.
Das heißt, die Leute können das nutzen.
Ja. Okay, und dann ging es um die Wärme, also dann habe ich die Energie sozusagen, dann habe ich meinen Strom und dann ging es um die Wärme. Wie geht dir sowas an? Ihr sagt einfach, 216 Wohnungen müssen warm sein, das ist jetzt der Gebäudestandard, dann brauche ich die und die Wärmeleistung und dann gucke ich mal, wo ich sie herkriege.
Naja, also ganz vereinfacht, genau. Und da gibt es eben viele Punkte, die da reinspielen. Zum Beispiel bei der Frage, welche Art von Wärmepumpe nutzen wir denn, ist die Frage der Flächenverfügbarkeit ganz wichtig. Ja, also wenn ich eine große Fläche habe, die ich nutzen kann, dann kann ich Erdsonden eben einbohren und kann dadurch eine schöne Wärmepumpenleistung erzielen. Wenn ich natürlich eine Situation habe, wo das nicht geht, also es gibt irgendwie gar keine Fläche oder so, dann muss ich zum Beispiel auf Luftwärmepumpen eher wechseln, weil die Möglichkeiten dann da nicht da sind. Also hängt es immer ein bisschen davon ab, was ist so die räumliche Ausgangslage und was kann ich realisieren. Und wenn natürlich im Einzelfall tatsächlich mal ein Abwasserrohr dran vorbeigeht, wie in diesem Fall, dann ist es natürlich umso schöner.
Also da seid ihr dann hellhörig geworden, so stell ich mir das vor in den Meetings, man geht alles mal so durch und dann sagt irgendein Paul, ja, aber wir haben ja noch hier, da geht ja Ditter irgendwie durch, die Abwasser. Und dann sagst du, warte mal, was ist denn das jetzt?
Genau. Ja, so ist es. Ja.
Okay. Okay, und und die ganze Wärme wird daraus, entsteht daraus, oder wie, erzähl nochmal technisch, wie das geht. Also da ist jetzt dieser Abwasserkanal gewesen.
Ja, genau. Und dann ist die Wärme im Normalfall, die eben genutzt oder die reicht dann, um das Gebäude zu versorgen.
Ja.
Und genau für so Spitzensituationen, wo man zusätzlich was braucht, gibt es die vorhin beschriebene Anlage, die man sich im Prinzip wie so einen überdimensionierten Wasserkocher vorstellen muss, wo ich dann eben Strom zusätzlich nutzen kann, um Wärme zu erzeugen, wenn aus irgendwelchen Gründen das mal nicht reicht, was im Prinzip aus der Wärmepumpe kommt.
Und Matti, mach du mal. Sonst frage ich dem Oliver 1000 Fragen. Und es ist Mitternacht.
Ja, aber dafür ist das doch da hier. Ich finde es total, total cool, diese unterschiedlichen Medien zu nutzen. Also du kannst jetzt natürlich tief in die Erde bohren. Das dauert einigermaßen lang, den richtigen Punkt zu finden wahrscheinlich. Und das ist auch vor allem auch teurer als eine Luftwärmepumpe.
Ja.
Und aber das ist jetzt auch so ein spontaner Gedanke, dadurch, dass ich zwei, dreimal mich mit dem Thema schon mal oder mit dem Thema schon mal konfrontiert wurde, gab es auch die Aussage, die mir im Hinterkopf geblieben ist, dass man das Herunterkühlen des Abwassers, dass da sozusagen das Klärwerk gerne mal ein Problem mit hat. Habt ihr da viel reden müssen mit dem klärwerksbetreibenden Unternehmen?
Nee, gar nicht. Aber da muss man eben sagen, ist ja bei vielen Dingen so, gerade bei innovativen. Das ist jetzt erstmal eine super Sache, stört keinen. Man muss natürlich sagen, wenn das jetzt alle machen hintereinander, dann gibt es vielleicht das Klärwerk, was sagt, Mensch, irgendwie komisch, dass das jetzt alles so kalt bei uns ankommt. Und es gibt ja auch vor allen Dingen die Frage, reicht die Energie, Wärmeenergie, die in der Leitung ist, eigentlich noch aus? Und was mache ich eigentlich, wenn das nächste Quartier sich vor mein Quartier setzt? Ist dann für mich noch genug Wärme da? Also es gibt schon genug Fragen, die man, wenn das im großen Stil ausgerollt werden würde, was wir eigentlich hoffen, die man dann berücksichtigen muss. Das habe ich aber in anderen Bereichen genauso. Also wenn ich an unsere Windparks denke, da kann es immer passieren, dass irgendein Windpark nebenan genehmigt wird und plötzlich hat man ein Windrad vor dem eigenen stehen und die Ausbeute geht total zurück. Das versucht man natürlich zu vermeiden, aber immer lässt es sich leider nicht vermeiden. Ja, ja. Also von daher,
man kann auch nicht alles vorab planen. So
nee, es gibt immer Restrisiken, die eben bei so Projekten mit drin sind, genau. Ja.
Aber ihr betreibt das auch? Also ihr seid auch zuständig dafür, wenn dann sich was verändert, dass ihr dann rechtzeitig konzeptionell eingreift und bauliche Veränderungen auch in Auftrag gebt dann?
Genau, also das ist dann meistens so auf 20, 30 Jahre geplant und wir betreiben das auch, ja. Das heißt, wir baden die Fehler, die wir gemacht haben, im Zweifel auch selber
aus. Schon dann auch selber aus. Das ist ja schon irgendwie auch ganz gut. Aber wo seid ihr denn noch alles so aktiv? Also jetzt, wir können gleich wieder nochmal zurückkommen auf das Lück. Projekt, aber du hast jetzt auch Windräder gesagt, wahrscheinlich habt ihr auch ein bisschen Solarpark und so, aber was sind so die stärksten Standbeine von Naturstrom?
Ja, das ist eben tatsächlich ein Mix, aber Wind und Photovoltaik ist einfach auch von dem Investitionsvolumen, was da drin ist, das, was wir am längsten haben zusätzlich und wo wir die meisten Projekte haben. Und das mit einem gewissen Fokus historisch auf Franken, denn der Unternehmensteil, der sozusagen die Projektplanung an der Stelle macht, der sitzt mittlerweile an mehreren Standorten, auch in Ostdeutschland an mehreren Standorten, aber Ursprung war da in Forchheim in Franken und in der Region haben wir eben sehr viele Windparks vor allen Dingen realisieren können, bevor in Bayern zu unserem sehr großen Leidwesen die 10H-Regel vor einigen Jahren dann eingeführt wurde, sodass der ganze Windkraftausbau in Bayern abgewürgt wurde. Jetzt so langsam hat die Regierung da erkannt, dass man auch Wind braucht und lockert es wieder, sodass das ein oder andere Projekt sich daraus wieder ergeben kann. Aber das war schon ein ziemlicher Vollstopp in der Region, krass, auf die wir dann geantwortet haben, insofern, dass wir eben auch in andere Regionen vermehrt gegangen sind und da jetzt auch Projekte realisiert haben oder in der Pipeline haben.
Ja, schon, das war auch gerade so mein erster Gedanke, als du Franken sagtest, habe ich gesagt, warte mal, Franken gehört doch zu Bayern. Und in Bayern sagt man doch immer, da gibt es gar keinen Wind. Das ist doch, hat der Söder doch immer gesagt, funktioniert hier gar nicht. Und offensichtlich funktioniert es ja schon.
Ja, es hat sehr schön funktioniert, bis er das alles kaputt gemacht hat, genau. Ja. Okay. Bayern hat ja natürlich viel, viel Photovoltaikanlagen, das haben sie schon. Und wir haben eben auch in dem Bereich der größeren Freiflächenanlagen viele Projekte in vor allen Dingen regional in Ostdeutschland und in Süddeutschland. Ja.
Aber Timo, du hast doch bestimmt noch ein paar Fragen, oder?
Genau, das können wir jetzt die ganze Zeit so spielen. Genau, sehr also schön. Ich rekapituliere nochmal. Wir haben diesen Projektentwickler, der hat euch gefragt, ihr habt zum Glück diesen Abwasserkanal gefunden. Was weißt du, wenn ihr den nicht gefunden hättet, hättet ihr es da auch hinbekommen, auch ohne den Abwasser? Geschichte oder wäre dann?
Ja, wir hätten das auch anders hinbekommen. Das haben wir ja bei anderen Quartieren. Also wie gesagt, ist ja eher ein glücklicher Zufall, dass dann so eine größere Leitung, Abwasserleitung vorbeigeht. Wenn nicht, dann wäre die Lösung eben wahrscheinlich genau mit dem Tiefenbohrungen, weil dieses Quartier auch eine große Fläche hat. Also es gibt auch entsprechend Freiflächen. Ist es nicht so, dass das ganze Gelände jetzt mit Gebäuden zugeballert ist ohne Innenhof oder so, sondern es gibt zum Beispiel einen relativ großen Innenhof und da kann man das normalerweise machen, ohne dass das jetzt das Bild von dem Innenhof irgendwie gravierend verändern würde. Das ist ja auch wichtig. Ich will da keine Industriebrache haben irgendwie in der Mitte von meiner Wohnung. Aber das kann man auch schön gestalten.
Okay, aber ihr habt jetzt keine Geothermiebohrung da, hättet ihr machen müssen, sondern wie weit würde man dann in der Regel runtergehen, damit man...
Das geht so bis 100 Meter in der Regel.
Okay. So, okay, das funktioniert.
Das ist also kein kritischer Bereich, wo irgendwelche Häuser anfangen zu wackeln und das, was man so von richtiger Tiefengeothermie kennt.
Ja. So, Oliver, und jetzt ist in meinem Kopf drin ein anderer Podcast, den wir jetzt auch vor kurzem gemacht hatten. Der kam irgendwie aus Berlin, ein Immobilienentwickler am Apparat sozusagen, und wir haben mit ihm auch gesprochen, wie er zusammen mit einem großen örtlichen Energieversorger diese Energiekonzepte da, wie sie da zusammenarbeiten. Und ich hatte da aber bei denen immer mehr so rausgehört, dass es irgendwie alles immer nicht so richtig gut geht, dass es sehr bürokratisch ist, dass es irgendwie, ja, im Kontrast
Auch
zu dem, was du.
Berlin-spezifisch war, ne? Weil viele zuständig sind und natürlich da dieser bürokratische Aufwand sehr hoch ist tatsächlich,
Ja, und
ja.
man hängt aber auch immer noch mit dieser Fernwärme rum und mit dem Gasnetz irgendwie, ne? Also und wieso, wenn wir mit dir sprechen, also für mich hört sich's immer so an, ist kein Problem, können wir eigentlich überall machen, jeder Neubau, ich weiß gar nicht, warum wir das nicht überall so machen. Oder sagst du, nee, Timo, da musst du jetzt mal ein bisschen reingehen und da gibt es schon Hürden, die man überwinden muss und auch kann, und manchmal klappt es auch nicht.
Ja, das ist natürlich so. Also ich glaube, wenn es einfach wäre, würde es ja jeder
Ja,
machen.
eben, ich frage mich immer, warum macht es nicht jeder?
Also es
Ja.
ist beileibe nicht einfach. Es ist ja auch alles noch relativ neu, diese ganzen Technologien. Man muss sich ja auch überlegen, Wärme in Quartieren war jetzt vor ein paar Jahren noch von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen dominiert, also gasbasiert, aber eigentlich schöne Technologie, weil man auch Strom erzeugt und es auf jeden Fall deutlich klimafreundlicher ist, als einfach eine Gastherme einzubauen oder einen Ölkessel. Und da gab es jetzt vor ein paar Jahren erst eigentlich den völligen Cut, dass man gesagt hat, okay, und jetzt kommt die Wärmepumpe und wir für uns auch die Entscheidung getroffen haben, dass wir eben auch solche Projekte nur noch mit der Wärmepumpentechnologie machen, also strombasiert, und dass wir uns von diesen KWK-Anlagen bei Neuprojekten eben verabschieden. Und teilweise, weil die Entwicklungszeiten natürlich auch lange sind in solchen Projekten, heißt das auch umplanen in den Projekten und eben von der einen Technologie auf die andere Technologie wechseln. Und das ist auch nicht immer zwingend günstiger oder so. Das heißt also, natürlich hat man dann auch die Diskussion und hängt ganz generell bei der Wärmeversorgung von Quartieren auch sehr stark von staatlichen Rahmenbedingungen, klar von den ganzen Vorschriften und so, aber eben auch von der staatlichen Förderung ab. Das muss man auch sagen. Also es gibt eigentlich kein Wärmeprojekt, was nicht irgendwie vom Staat unterstützt und gefördert wird.
Also hier auch viel, viel Förderung drin, in dem
Ja,
ja.
da auch.
Also, und ohne Förderung, no chance, oder?
Ohne Förderung wäre das aktuell zu teuer.
Ja.
Das gilt aber dann für andere Lösungen auch. Das ist ja immer so ein bisschen auch bei Stromerzeugung das Thema. Wenn man sich anschaut, wie viel Förderung sozusagen im Laufe der Jahre an konventionelle Energien reingeflossen ist, sei es die Atomkraft oder auch andere, dann muss man einfach sagen, Energie ist immer gefördert vom Staat, subventioniert, egal welche Art der Energie und wer irgendwie versucht zu suggerieren, dass das nur die Erneuerbaren sind oder so. Ja, da muss man sich nur vor Augen halten, dass einfach die konventionelle Öl- und Gasindustrie zum Beispiel weltweit ungefähr 1.000 Milliarden Dollar Gewinn pro Jahr macht, eine Zahl, die ich mir auch nicht vorstellen kann, weil sie einfach so viel zu groß ist. Und gleichzeitig die Staaten ungefähr so viel Förderung auch für konventionelle Energien, also für irgendwie billigere Benzinpreise und Steuervergünstigungen, alles Mögliche geben. Das sind Größenordnungen, wo man sagen muss, naja, dagegen ist das, was die erneuerbaren Energien bekommen, dann irgendwie relativ überschaubar.
Überschaubar, ja.
Ja, und zeigt auch so ein bisschen die Macht. Verteilung, die natürlich immer noch, was die Finanzen angeht und die Finanzkraft angeht, auch weltweit da ist.
Aber trotz der Förderung seid ihr trotzdem gezwungen, effizient alles umzusetzen und das möglichst so auch zu bauen, dass manueller Aufwand reduziert ist, lange Lebensdauern existieren etc. pp. Wie
Klar.
viel Digital steckt dann eigentlich drin. Ihr koppelt die Sektoren, ihr habt da Wärmeerzeugung und da müssen ja Dinge irgendwie funktionieren. War das auch ein riesen digitales Projekt? Also, oder ist es eher noch
Ja,
mechanisch?
diese ganzen Projekte werden immer, naja, haben immer mehr Verknüpfungen und damit durch die Sektorenkopplung eben. Das heißt, dass letztlich eigentlich alles aus Strom ist. Ja, also zunehmend Wärme und Mobilität geht alles immer mehr in Richtung Strom. Und dadurch wächst einfach der Bedarf, Daten auszutauschen, Prozesse zu automatisieren. Und das nimmt einen immer größeren Teil auch ein in den Projekten. Das ist klar. Nur so kriege ich das aber hin. Alleine, wenn man das mal ein bisschen weiter anguckt, wir haben ein Riesenthemenfeld, was heißt Flexibilisierung der Energiewirtschaft. Das ist das, was uns am meisten beschäftigt im Moment. Wir kommen also aus einer Welt, wo Großkraftwerke irgendwie so strichgefahren sind, egal ob die Leute das so gebraucht haben oder nicht. Und jetzt haben wir plötzlich eine Welt, in der die erneuerbaren Energien dominieren, 60% des Stroms aus erneuerbaren Energien aktuell grob. Und die fluktuieren eben. Ja? Also ist eben, wenn Sonne scheint oder Wind weht, viel da. Und mit dieser Fluktuation, da kann das System bisher, klar, kommt damit in dem Maße klar. Wir haben ein wahnsinnig stabiles Energiesystem immer noch. Aber es ist völlig klar, wir müssen eben die Nachfrage, die muss sich auch flexibilisieren. Das heißt, die muss darauf reagieren, ob viel Strom da ist oder nicht da ist. Und ein ganz zentrales Element dabei ist, dass man den Stromverbrauch der einzelnen Verbraucher, gerade derer, die irgendwie ein E-Auto haben oder eine Wärmepumpe, also irgendwas, was sich verändern lässt oder beeinflussen lässt, wann man den Strom braucht, dass dieser Stromverbrauch im Stunden- oder Viertelstundenrhythmus überhaupt erstmal gemessen wird und dass man Anreize schafft, zum Beispiel über dynamische Tarife, wie wir sie eben auch haben, dass der Kunde davon profitiert, dass zu bestimmten Zeiten ganz viel erneuerbarer Strom da ist und die Preise eben niedrig sind. Und das hat jetzt zwei Aspekte. Einerseits ändert sich das ganze System durch diese Flexibilität und andererseits wird der Datenbedarf natürlich auch viel höher. Weil wenn man sich das vorstellt, wir alle privat haben irgendwo einen Zähler, so einen schönen schwarzen Ferraris-Zähler früher mit so einem Rad, was sich dreht und dann kommt einmal im Jahr oder einmal alle paar Jahre irgendein Ableser von dem Netzbetreiber und liest den Zählerstand ab. Und das Einzige, was ich weiß, ist, dass der Mensch dann seit dem letzten Mal, wo abgelesen wurde, einen Stromverbrauch von X hat. Ich weiß überhaupt nicht, wann der das Verbrauch hat, zu welcher Uhrzeit, ob der immer am Wochenende da ist oder nicht und so weiter. Das, was ich jetzt in Zukunft brauche, es braucht genau diese Informationen und ich muss dem Kunden eben, und der Kunde hat dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich lade mein Elektroauto eben jetzt nicht zu der Zeit, wo es teuer ist, sondern ich mache das genau da, wo die Zeiten, wo es eben günstig ist. Und wir haben gerade eine Marktstudie dazu rausgegeben und da kann man als E-Auto-Besitzer 80% ungefähr der Kosten sparen für Strom, wenn man eben so einen dynamischen Tarif hat. Und das ist echt, ja, das ist immer eine Hausnummer, würde ich sagen.
Ja, ich hatte die noch eine Mail im Kasten von deinem lieben Kollegen Tim. Das war jetzt so ein bisschen, also für mich ein Tick zu kurz. Also ich habe mir das nicht alles durchgelesen, aber es ist total spannend. Ich bin auch Fan von dynamischen Tarifen. Ich höre ganz oft aus der Stadtwerke-Welt, dass die nicht so geliebt sind, weil sie natürlich technische Hürden mit sich bringen und weil dann auch ein Argument kommt, jetzt habe ich zwar den Stromzähler, den ich digital auslesen kann und aus der Ferne auslesen kann, aber ich muss ja immer noch einen Gas- und Wasserzähler auslesen und dann rennt da trotzdem noch ein Ableser ins Haus. Also insofern, was hat mir das viel gebracht? Aber ich gehe mal davon aus, in Lück gibt es überall smarte Mieter, wollte ich gerade sagen, nicht nur Mieter, sondern smart Mieter.
Ja, Mieter und Mieter.
Smarte Mieter, genau. Und es wird da auch schon fleißig Home Energy gemanagt mit Systemen. Ja?
Genau.
Ja, ja. Okay.
Und, aber ich glaube, was wir merken, und da helfen dann auch so Podcasts und überhaupt irgendwie alles, wo man kommunizieren kann, was gehört wird, dass wir merken einfach, dass das überhaupt noch nicht bekannt ist. Also wir haben ja in Deutschland die Situation, dass wir gerade mal 3% der Zähler sind intelligente Zähler. Und unsere Nachbarländer haben sehr viele von denen nahezu 100%. Da haben wir also den Trend richtig verpennt als Land. Und jetzt hat die letzte Regierung da einen Neustart gemacht, sodass jetzt auch ausgebaut wird, aber wie gesagt, von sehr kleinem Level kommen immer noch 3%. Und nur die Leute, die so einen intelligenten Zähler haben, können dann auch die intelligenten Tarife haben und von diesen Veränderungen profitieren. Mhm. Aber die bekommt man, wenn man sie beantragt, wenn man zum Beispiel ein E-Auto hat. Nur dafür muss man natürlich erstmal wissen, dass es sowas überhaupt gibt und wo man das eigentlich beantragen muss. Und wir stellen einfach fest, dass das die allermeisten Menschen überhaupt noch nicht wissen, dass sich da eben in der Energiewirtschaft fundamental was verändert und dass es auch für sie selber erhebliche Einsparpotenziale bietet. Und ja, das ist eben was, also sehen wir auch als Teil unseres Auftrags jetzt, muss aber auch die Politik und die Medien mitmachen, dass diese Information überhaupt rauskommt und die Leute das mitbekommen, dass sie eben so einen dynamischen Tarif beantragen können.
Ja.
Was ich mich gerade noch frage, du bist eingestiegen, Matti, über digital, ne? Wie viel Digitalzeug seid ihr da unterwegs? Ich mache auch noch mal eine kleine Lernfrage in die Innensicht eures Unternehmens. Ich vergleiche immer im Kopf mit Stadtwerken, da komme ich irgendwie nicht mehr raus. Habt ihr auch so viel Struggle mit einem ganz normalen Abrechnungs-ERP, Marco, EDM-System, wie ich das immer von Stadtwerken höre, die ja sehr stöhnen, dass das alles so komplex ist, dass sie nicht hinterherkommen, dass das ja, riesenteuer ist, dass ich keine Leute habe dafür. Ist das bei euch auch so oder habt ihr da irgendwie was gefunden, wo ihr sagt, nö, das mache ich ja alles mit Excel?
Nee, das habe ich am Anfang noch selber gemacht. Genau, die Zeit ist aber zum Glück lange vorbei.
Ja.
Nee, das ist natürlich alles hochautomatisiert. Aber man muss sagen, generell die ganze Energiewirtschaft, egal wer, hat in den letzten Jahren alle Hände voll zu tun gehabt, weil wir eben durch die Energiepreiskrise, durch die extrem hohen Gaskosten, Ukraine-Krieg und so weiter.
Preisbremse mal kurz einlegen, so, ne, sowas. Weißt du?
Ja, genau, so. Eben, also so gesetzlich und dann meistens sehr, sehr kurzfristige Regelungen bekommen haben und sei es sowas Banales wie irgendwie die Mehrwertsteuer ändert sich, aber eben vor allen Dingen auch die Preisbremse und das musste umgesetzt werden kurzfristig. Das haben wir bei fast allen Sachen eben auch sehr zeitnah geschafft, aber man muss sagen, sehr, sehr viele Stadtwerke haben es nicht geschafft und das ist ein enormer Stressfaktor und war es bei uns letztlich auch. Aber
wie ist denn euer System-Stack? Kannst du das sagen? Wir rechnen ab mit, wir machen Mieterstrom mit. Ist das so? Wie ist euer System? Verhau.
Ja, also das System wird vermutlich niemand kennen. Das ist das System First Sale von der Firma Klafka und Hinz. Die sitzen in Aachen.
Okay, genau. Das ist euer Abrechnungssystem.
Ja, also was für Kenner. Und die sind ganz groß im Netzbereich, also für viele Netzbetreiber aktiv. Aber im Handelsbereich, wo wir unterwegs sind, eben nicht ganz so groß.
Okay.
Aber das Schöne ist eben, dass es kein super großes System ist mit Hunderten von verschiedenen Energieversorgern dahinter, denn das ist so ein bisschen das Problem von den Großen, dass sie sehr wenig flexibel sind.
Ja.
Und wenn man da natürlich ein kleinerer Versorger ist und da kommt so eine kurzfristige Änderung und dann dann arbeiten die Liste in der Regel von oben ab, erstmal die Größten und dann, dann ist man eben nicht rechtzeitig fertig als Kleinerer und diese Themen, die haben wir zum Glück eben nicht, sondern sind da sehr eng im Austausch mit Klafka.
Okay, ihr habt Klafka und Hinz, wo macht ihr die Dynamik? Tarife?
Die dynamischen Tarife sind eben auch in dem
auch
System,
okay.
Aber die Visualisierung und die App, die wir haben, also da muss man ja auch sagen, wenn ich jetzt so ein E-Auto habe oder irgendwas und ich will das möglichst günstig laden, dann macht es die ersten 3 Tage vielleicht noch Spaß, da selber drauf zu gucken und irgendwelche Knöpfchen zu drücken. Und danach nervt es nur noch, also keiner will das machen tagtäglich. Und dafür gibt es dann eben natürlich eine App, die das vollautomatisch macht, wo ich irgendwelche Rahmenbedingungen eingebe, also sagen, morgens um 8 soll mein Auto irgendwie zu 80% voll sein oder so. Und dann guckt die App, wie sie das eben zum günstigsten Preis über den Tagesverlauf geladen bekommt.
Und die App kommt auch von Klafka und Hinz? Ich frage so.
Und die App kommt eben jetzt nicht von Klafka und Hinz, sondern kommt von der Firma Exnaton.
Ah.
Und das ist einer der Marktführer in dem Bereich, was diese ganzen kleinen Flexibilitäten in Haushalten angeht. Also das heißt, was da auch klar wird, um erfolgreich zu sein in dem Markt, brauchen wir starke Partner, die auch zu uns passen. Und das sind meistens nicht die allergrößten, sondern eben auch mittelgroße oder Mittelstandsunternehmen oder Startups auch mal. Und da macht die Zusammenarbeit viel Spaß, weil man einfach merkt, dass die auch Lust drauf haben. Und ich glaube, da komme ich nochmal zurück zu den Stadtwerken und dem von dir geschilderten Eindruck. Den Eindruck haben wir auch, wenn wir mal auf so Stadtwerke-Kongressen sind oder so. Das unterscheidet sich diametral von den Unternehmen, die eben sagen, die Veränderung ist eine Chance, die finden wir gut, das greifen wir auf, da wollen wir attraktive Angebote machen. Und eben bei den Stadtwerken, gerade bei kleineren Stadtwerken, die sind mit dieser ganzen schnellen Veränderungen, den ganzen Änderungen der letzten Jahre einfach auch teilweise überfordert, warum auch immer. Man merkt auch, dass das Management ganz oft auch einfach keinen Bock auf die Themen hat und sagt, das ist alles nur Belastung und schaffe ich nicht und was soll das überhaupt und früher war es doch auch so schön. Und da hat man einfach einen ganz anderen Mindset in den Unternehmen, als man es jetzt bei uns oder auch bei dem einen oder anderen Startup oder vorher genannten anderen neuen Marktakteuren hat. Ich glaube, da gibt es wirklich deutliche Unterschiede und man muss natürlich immer sagen, ein paar Stadtwerke gibt es natürlich auch, die immer dabei sind und die innovativ sind. Und das sind aber eben weniger.
Aber deswegen, also Matti will gerade was sagen, gleich zu Exnaton vielleicht, aber deswegen machen wir halt auch diesen SIT. Und weil wir denken, es gibt halt bei diesen 1000 Stadtwerken, gibt es vielleicht mindestens in jedem zweiten ein oder zwei Leute, aber es, also vielleicht 500 oder 1000, die wir gerne irgendwie auch, sag ich mal, von der zweiten, dritten, vierten Ebene gerne einladen wollen und denen irgendwie so eine, gerne auch eine Bubble geben wollen von Leuten, wo es einfach immer nur so klingt, dass es einfach geht, ne? Und deswegen hätte ich die Einladung Naturstrom auf dem SIT, wenn wir da irgendwas zusammen machen können, wenn ihr irgendwas erzählen könnt oder wollt, das wäre eine großartige Chance, genau. Also es würde mich sehr, sehr freuen. Matti, Exnaton, ne? Kennen wir auch, die Liliane,
kennen wir auch.
Oder?
Grüße natürlich an Selma und Liliane. Ja. So, also großartig, wir hatten irgendwann, ist auch schon lange her, da haben wir auch mal einen Podcast, glaube ich, gemacht mit den beiden. Wäre mal Zeit für ein Update, fällt mir gerade ein. Aber nichtsdestotrotz, es gibt eben Menschen, das sehe ich auch bei dir, ne? Du hast auch so eine positive Ausstrahlung, du lachst viel, du vermittelst mir den Eindruck, dass dein Job und das Thema dir auch nach 25 Jahren noch richtig Spaß bringt. Und es gibt eben auch Menschen und Firmen im Markt, wo ich auch dieses Gefühl habe, ne? Dass da irgendwie so ein Spirit ist und die haben Bock und sehen da irgendwie eine Chance. Und natürlich, du hast ja gesagt, es ist beileibe nicht alles so einfach, aber nur weil Dinge schwierig sind, müssen sie ja nicht gleich scheiße sein. Sondern dann kann man eben durchaus sagen, so, da wohnt eine Chance drin, da kann ich was entwickeln, da habe ich vielleicht auch eine Chance, ein langfristig Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und am Ende eben halt auch ein bisschen Geld zu verdienen, aber eben halt auch mit einer guten Sache. Und das fehlt tatsächlich an vielen Stellen im Markt, habe ich manchmal auch so den Eindruck. Aber ich möchte jetzt auch keinen Abgesang machen. Nee. Mir fiel noch eine Frage ein vorhin, weil wir ja auch immer wieder mit dem Thema Speicher zu tun haben. Wir haben jetzt auch einen Podcast jetzt in den nächsten 2-3 Wochen vor der Nase, wo es eben auch darum ging, Speicher sind in der letzten Verlautbarung des Bundeswirtschaftsministeriums auch deutlich unterrepräsentiert gewesen, ja, weil jetzt überall Gaskraftwerke hingestellt werden sollen. Wie guckt ihr auch als Unternehmen auf den Speichermarkt und wie viel Speicher habt ihr eigentlich jetzt in Lück installiert, die ihr da praktisch auch mit zum Ausgleichen der Fluktuation und der Flexibilität zu nutzen?
Okay.
Das ist immer eine Frage.
In Lück haben wir einen Speicher, aber keinen Stromspeicher, sondern einen Wärmespeicher.
Ein Wärmespeicher, also, aber der ist ja auch flexibel nutzbar. Ja.
Genau, damit bringt man Flexibilität rein und das ist eben auch wichtig für die Wirtschaftlichkeit. Das, was natürlich diskutiert wird, sind eher weniger die Wärmespeicher als die Batteriespeicher, die jetzt überall in lustigen kleinen Containern auf die Wiesen gestellt werden oder eben auch in sehr hoher Stückzahl schon bei den Haushalten zu Hause stehen, eben meistens in Kombination mit einer Photovoltaikanlage. Und diese Speicher, die haben eine sehr zentrale Rolle für die weitere Energiewende, für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien, weil eben, wie vorhin gesagt, ich brauche die Flexibilität. Ich habe die Speicher im Prinzip mit Rädern, das sind dann die E-Autos. Aber es gibt eben auch die Speicher ohne Räder und das sind dann eben diese Großspeicher, die zusehends gebaut werden auf der freien Fläche oder die ganzen Hausspeicher. Und mittlerweile sind eben die Preisunterschiede zu den einzelnen Stunden so groß, dass wir, das haben wir auch mal untersucht in der gleichen Studie, die ich vorhin erwähnt hatte, dass ich aktuell sogar schon lohnen kann, einfach nur einen Speicher zu kaufen, zu Hause und irgendwo hinzusetzen. Etwas, was also vor ein paar Jahren noch völlig undenkbar gewesen wäre, dass sich sowas jemals rechnen könnte. Und krass. Da merkt man eben, wie diese Preise immer mehr auseinandergehen. Und das ist ja auch genau der Reiz, der finanzielle Reiz, warum jetzt immer mehr Akteure eben auch Speicher bauen, weil genau die Möglichkeit dann besteht, entsprechend zu optimieren preislich und dazu dann im Idealfall auch das Netz zu entlasten. Man muss allerdings fairerweise sagen, der Regulierungsrahmen, der da im Moment da ist, der gesetzliche, führt nicht dazu, dass die Speicher automatisch das Netz entlasten. Die machen teilweise genau das Gegenteil, weil die Betreiber der Speicher eben einfach gucken, wie kann ich am meisten mal Geld damit verdienen. Das ist ja auch erstmal nicht verwerflich. Und die Rahmenbedingungen leider so sind, dass das eben nicht dazu führt, wie man denkt, dass dann zu Zeiten des hohen Angebots eingespeichert wird und danach ausgespeichert wird, sondern eben, dass einfach von Preissignalen von verschiedenen Energiemärkten von langfristig bis kurzfristig dominiert wird und das, was da rauskommt, dann ziemlicher Quatsch ist jetzt, wenn man Systemsicherheit sich anguckt. Und das ist eben genauso ein Punkt, wo man sagt, ja, da muss dann auch die Regierung an dem Rahmen was ändern, damit dieser Ausbau dann auch wirklich den Nutzen hat, den es eigentlich haben soll und den wir uns wünschen. Nämlich zum Beispiel, dass die Abschaltung der erneuerbaren Energien verhindert werden. Das ist ja einer der größten Punkte. Wir haben immer mehr Stunden, in denen die Preise tatsächlich negativ werden. Also man kriegt Geld dafür, dass man Strom abnimmt sozusagen. Mhm. Und in diesen Zeiten werden die Erzeugungsanlagen dann abgestellt, weil der Betreiber natürlich nicht was dafür zahlen will, dass er Strom erzeugt. Mhm. Das führt zu immer mehr Abregelungen von solchen Anlagen. Und das ist genau der Punkt, wo Speicher dann eben einspringen können und diese Energie einspeichern können und sie zu einem späteren Zeitraum mit Wert dann eben auch wieder verkaufen können.
Jetzt sehe ich auf der einen Seite so einen schönen Demokratiemoment. Ja? Also als Mieter habe ich ja bislang überhaupt gar keine Chance gehabt, mit PV-Anlage an diesem ganzen Einsparen teilzuhaben. Mit so einem Speicher hätte ich ja unter Umständen sogar die Chance, da teilzuhaben. Aber gut, das sind kleine Haushalte. Aber ihr habt Windparks, ihr habt Solarparks, ihr habt eigene Einspeiseknoten, wollte ich gerade sagen. Da macht es ja total Sinn oder ist total sinnvoll aus eurer Sicht, vielleicht eigene Speicher auch in größeren Mengen und größeren Kapazitäten herzustellen, damit ihr nicht abgeregelt werdet oder eben in dem Moment, wo ihr abgeregelt werdet, die dann in den Speicher reinlaufen zu lassen, um dann wieder senden zu können oder senden ist ja Quatsch, also liefern zu können, wenn sowohl Preis als auch Netzlast wieder entsprechend gut sind.
Ja, das ist es auf jeden Fall genau. Mhm. Also wir haben im Moment, wenn wir neue Projekte planen, jetzt Photovoltaikprojekte zum Beispiel, dann planen wir die immer mit Speicher. Also es macht auch keinen Sinn mehr aktuell eigentlich neue Projekte ohne Speicher zu bauen. Und bei den bestehenden Anlagen sind wir jetzt überall am Schauen und am Überlegen, wie man da Speicher dazusetzen kann. Du hast ja einen Vorteil angesprochen, den wir eben haben. Wir haben einige Umspannwerke, die wir mittlerweile eben auch selber planen und bauen, was sehr zeitintensiv und kostenintensiv ist, aber das ist eben ein massiver Engpass. Also der Engpass für die ganze Speicherausbau ist das Netz, also dass es einfach nicht genug Netzanknüpfungspunkte gibt, wo man dann irgendwie sich mit dem Speicher dranhängen kann und dass diese Wartelisten bei den Netzbetreibern unglaublich lange sind. Und da hilft es eben sehr, wenn man selber so ein Umspannwerk hat und wenn man eben dann dort neben die Erzeugungsanlage auch direkt noch einen Speicher bauen kann. Das ist was wir in den nächsten Jahren sicherlich vermehrt machen werden, bisher aber nur im Einzelfall haben.
Okay. Eine Frage noch, Timo, dann darfst du wieder. Ja, du. Hast du da irgendwie eine Zahl für uns? Also wenn, ne, um wie viel Volumen geht es, was ihr jetzt sozusagen plant in Zukunft irgendwie an Speichern einzusetzen und zu bauen? Habt ihr da schon was du sagen darfst?
Also wir haben bisher gerade mal nur so einen Testspeicher von 1 MW seit einigen Jahren, den wir in so einer Innovationsausschreibung damals gewonnen haben. Da gibt es ja extra eine EEG-Ausschreibung für solche Kombinationsmodelle, wo wir jetzt ein bisschen was auch dran lernen konnten über den Betrieb. Und wenn man sich jetzt unsere Projekte aktuell anguckt, haben ein großes Photovoltaikprojekt zum Beispiel, dann reden wir über Speichergrößen von 20, 30 MW, was man dann in so eine PV-Anlage stellt, die vielleicht 40 MW groß ist oder so.
Ja. Aber es ist ja schon mal nicht so schlecht.
Ja, und das kostet natürlich auch Geld, muss man sagen, genauso wie Umspannwerke. Und das addiert sich alles so ein bisschen dazu, zu dem Finanzbedarf für die eigentliche Erzeugungsanlage. Also das ist für uns als Mittelständler schon auch eine Herausforderung, dass man sagt, okay, wir müssen da immer mehr oder können immer mehr machen, was wir gerne machen würden auch. Aber alles das kostet natürlich viele Millionen Euro. Und dann ist eben die Frage, wie viel Geld hat man und wie viel von den schönen Projekten, die man machen will, kann man machen? Oder was macht man dann eigentlich? Also baue ich dann 2 Speicher mehr und dafür 2 Photovoltaikanlagen weniger? Oder wie verteile ich das? Und das ist eben Thema, was wir vor ein paar Jahren in der Form auch nicht hatten, was da eigentlich dranhängt an dieser Veränderung, die wir gerade sehen in den Märkten.
Ich war gerade so ein bisschen in Gedanken, weil ich wollte nochmal fragen, die Speicheroptimierung macht ihr aber auch bei euch, ne? Oliver, ihr habt da einen Intraday-Kurzfristhandel bei euch. Oder?
Aktuell haben wir dieses Ganze, wir sind ja seit Jahren in der
Ja,
Direktvermarktung eben auch
ja,
aktiv. Das heißt, wir vermarkten diese
ja,
fluktuierenden Energien.
ja.
Da ist es aber so, dass wir meistens einen anderen
Ah,
Direktvermarkter
okay.
für diese Kurzfristmärkte dahinter gelagert haben, wie eigentlich fast alle
Ja.
kleineren Marktakteure. Das ist aber so, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird. Also wir haben da einen klaren Plan, wie wir in den nächsten 2 Jahren das dann selber machen können. Und aktuell können wir es aber noch nicht, muss
Also
man
ihr
auch
wollt
klar
auch
sagen.
Flexibilität managen können, aktiv auf
Genau, ja.
Cross-Market, auch über Regelenergie, über Intra, das ganze Spielchen
Ja,
so.
das sehen wir als einen wichtigen Part an, ohne den man langfristig
Ja.
da irgendwie wird man wohl auch so zurechtkommen. Aber
Ja.
das gehört für uns einfach dazu
Ja.
bei den Veränderungen, die wir jetzt haben. Das heißt, genau, das werden wir uns aufbauen auch.
Okay.
Ja, da hatten
Spannend,
wir ja
ja.
auch vielleicht als Hinweis, wer sich darüber ein bisschen informieren möchte. Wir hatten jetzt am 30. Oktober, also heute der Tag der heutigen Aufnahme, ist der Podcast mit SVIN, mit dem Christoph Gadlo
Ja.
live gegangen. Da ging es ja auch sehr stark um das Thema Flexibilitätsvermarktung. Also, das mal so als kleiner Werbeblock für die letzte Ausgabe.
Genau. Ansonsten habe ich noch meine Liste noch nicht ganz komplett. Mieterstromabrechnung, wo macht ihr das? In welchem Tool macht das auch irgendwie ein Startup oder ein etablierter?
Ja, das machen wir immer schon selber und auch aktuell
Das ist
selber.
sozusagen die Excel-Liste ein bisschen besser, sage ich mal. Ja, das ist ja, weil
Ja, das
ich.
ist auch ein System.
Ja, das ist
Genau,
schon,
aber.
genau. Ne, aber ich, weil das, ich frage das ja, weil viele Stadtwerke sagen, ja, Mieterstrom ist tot, zu kompliziert, kriege ich nicht in meine Tools rein irgendwie. Ne? Dynamischer Tarif, ja, das verstecke ich irgendwie auf der Website, weil ich auch irgendwie nicht sehe, dass die Kunden das wollen, brauchen. Das führt mich nochmal zum anderen Punkt. So ein Quartier wie Lück, macht ihr damit ein gutes Geschäft auch eigentlich? Ist es auch wirtschaftlich attraktiv, das so zu machen?
Es gibt eindeutig einfachere Geschäftsfelder als die Wärmeversorgung ganz generell.
Ja.
Also wir haben viel mit holzbasierter Wärme auch Projekte im ländlichen Raum gemacht in der Vergangenheit, da durchaus nicht wenig Lehrgeld zahlen müssen, wie andere Marktakteure auch. Ein Thema, was bei Wärme generell immer schwierig ist, es gibt da eben anders als im Strom und in den meisten anderen Märkten relativ strikte Vorgaben zur Preisgestaltung, also zu den Preisklauseln, ja, und diese Preisklauseln sind immer wieder Grund für ja, Überraschungen, dass der Gesetzgeber plötzlich sagt: Ach, nö, so haben wir das nicht gemeint, war
Ja.
doch ganz anders. Und sie sind auch für den Kunden gnadenlos unverständlich. Also, wenn ich mich an so Schreiben von den Stadtwerken Düsseldorf oder anderen, die dann über 7 Seiten gehen und den versuchen, dem Kunden zu erklären, wieso der jetzt mehr zahlen muss bei der Fernwärme, also Fernwärme, Nahwärme ist in der Fall ähnlich von der Regelung, das ist absolut nicht transparent. Und das macht dieses Geschäft relativ schwierig, ja, weil es eben nicht so ist, dass ich Kostensteigerungen oder Senkungen eins zu eins an den Kunden weitergeben kann, sondern das ist durch diese ganze Preisregulatorik unterschiedlich. Ja, also von daher,
Also kein
ich glaube,
Riesengeschäft, aber ein bisschen was, sonst würdet ihr das gar
genau,
nicht machen. Aber es ist
kein
jetzt, ja.
Riesengeschäft, aber hat eine goldene Zukunft, wie so viele
Ja.
Zukunftsthemen und spannende Themen. Das kann man, glaube ich, auch sagen. Die Akteure, die in diesen ganzen tollen neuen Themen unterwegs sind, egal ob Mobilität, Wärme oder Flexibilität oder was auch immer. Sehr, sehr viele von denen bringen erstmal viel Geld mit und sei es nur für sie sich selbst viel Geld in dem kleinen Rahmen eines Startups oder so, um zu investieren und machen erstmal Verluste. Also das sind alles keine Themen, wo man irgendwie reingeht und sagt, juhu, jetzt scheffel ich das Geld, sondern das sind alles Sachen, wo man aus Überzeugung reingeht und aus der Hoffnung, dass das in Zukunft vielleicht ein tolles Business wird.
Ja, und man ist
Aber
ja.
eben, ja, wie bei allen neuen Themen, sehr viel Unsicherheit da drin. Und das ist ja auch ein Teil, warum man eben sagt, es trennt sich dann auch so ein bisschen in Startups, in Unternehmen wie Naturstrom, in andere neue Marktakteure, die diese Chancen ergreifen, die Risiken eingehen an der Stelle und an viele aus der etablierten Energiewirtschaft, die einfach nur Kopfschmerzen kriegen und sagen, mein Gott, so viele neue Themen und alle irgendwie, bei allen kriege ich nicht meine 10% Rendite, die ich haben will, gleich. Und oh mein Gott, früher war das doch alles viel ruhiger und besser planbar und im Zweifel auch wirtschaftlicher. Und da entsteht dann eben so eine Abwehrhaltung.
Ja.
Und dann da trennt sich eben so ein bisschen ja, da trennen sich die Akteure
Ja.
einfach, wie sie da drauf
Wer
schauen.
ist denn euer Gesellschafter? Wem gehört ihr denn eigentlich? Weil diese,
Ja, wir
ja.
gehören also quasi niemanden
Ja.
Großen oder so. Das ist auch ein ganz zentraler Wert für uns, die Unabhängigkeit, die wir immer hatten. Wir haben ungefähr 2000 Aktionäre,
Echt?
viele Kleinaktionäre. Kleinaktionäre sind mehr als 50% halten die an dem Unternehmen. Und wir haben einen etwas größeren Aktionär, eine kleine Firma, die der Heimathafen von dem Herrn Dr. Banning ist, der unser langjähriger Vorstandsvorsitzender hier war. Aber auch unter 25%. Also das heißt, ja, das passt irgendwie dazu, dass wir machen können, was wir sozusagen wollen, nämlich Energiewende und nicht
Ja.
irgendwie auf irgendeinen großen Gesellschafter hören
Genau.
müssen, der jetzt vielleicht sagt, die Dividende
Ja.
reicht mir nicht oder so.
Genau.
Das ist ein wichtiger
Das muss
Punkt
man
noch,
natürlich
ja.
auch sehen, ja, genau, weil den Stadtwerken hängen ja die Städte, die Kommunen drin und
Auf
die
jeden
haben
Fall,
natürlich ein
klar.
veritables Interesse an hohen
An
Ausschüttungsleistungen.
Ausschüttungen,
Ja,
ja, wollte ich gerade sagen, genau. Ne? Dann,
das ist
da,
so.
und vor allem Städte und Kommunen haben vielleicht auch nicht so das kaufmännische Mindset von Investitionen. Ne? Also das Gefühl, dass man vielleicht auch mal ein paar Jahre als Gesellschafter nichts rauskriegt, weil man irgendwie investiert und dafür dann in den Folgejahren profitieren kann. Wie sieht das denn bei euch aus? Also ihr müsst ja viel investieren. Wie stehen da
Ja.
eure Gesellschafter, auch die Kleinen dazu, auch mal was?
Ja, also wir haben ganz viele, die von Anfang an dabei sind und die machen das echt aus Überzeugung. Und wenn man sich wenn man mal bei einer Hauptversammlung von uns dabei war, was man auch als Gast mal machen kann, wenn es einen interessiert, das ist schon ein Erlebnis, insofern als es, glaube ich, fundamental anders ist als viele andere Hauptversammlungen. Die Fragen bei großen Hauptversammlungen sind ja immer irgendwie, warum verdienen wir nicht genug und so weiter. Das ist bei uns überhaupt nicht im Fokus, schon gar nicht kurzfristig gesehen. Natürlich müssen wir gucken, dass wir wirtschaftlich sind über die Jahre, aber das hat alles eben nachhaltigen, langfristigen Fokus. Und das, was die Aktionäre interessiert, das ist eben, was wir bewegen. Also die Frage, welches tolle neue Projekt habt ihr gemacht? Habt ihr auch irgendwie Folgendes? Ja, macht ihr jetzt auch Wasserstoff oder keine Ahnung, was ihnen eben so da in den Sinn kommt? Und das macht richtig Spaß, weil man merkt, die ziehen am gleichen Strang, denen geht es auch um die Sache, deswegen sind sie irgendwie engagiert. Natürlich hat sich Naturstrom toll entwickelt über die Jahre. Also wenn man Aktionär irgendwann früher geworden ist, dann war das ein sehr lohnendes Investment. Also da kann man sich auch nicht beschweren.
Du
Aber
hast hoffentlich auch
ja,
gekauft, Oliver, ne?
ja,
Ja,
ich habe auch
rechtzeitig,
Aktien.
ja.
Ich beschwere mich also auch nicht. Also von daher ist das eine schöne Entwicklung. Aber wir haben wirklich auch schon so absurde Diskussionen gehabt, dass irgendjemand von den Aktionären gesagt hat, auch ein bisschen mehr Dividende, weil das ist okay, aber moderat immer. Großteil des Entgeltes bleibt im Unternehmen, wird eben genutzt, um zu wachsen und zu investieren. Und das wollen die Aktionäre auch so. Und dann die Diskussion mal hatten, können wir nicht ein bisschen mehr? Und dann irgendjemand gesagt, nee, also wir wollen eigentlich weniger. Das soll doch alles im Unternehmen bleiben. Und da haben wir auch gedacht, naja, so Diskussionen kriegt man wahrscheinlich in wenig
Ja,
Unternehmen.
ja. Und du so, weniger, weniger. Genau.
Jetzt haben wir
Genau,
ja die Situation bei vielen Stadtwerken, die natürlich gerade sicherlich unter dem Damoklesschwert stehen, dass das Gasgeschäft aufhört und dass da natürlich wahnsinnig viel aus der Rendite rausfliegt auch. Die haben
das
da
ist so.
sicherlich nochmal ein anderes Thema. Aber Steuerung von einem Unternehmen, auch von der Gesellschafterseite, funktioniert ja auch über Zielvorgaben ein Stück weit. Genauso wie du wahrscheinlich auch Menschen im Vertrieb zum Beispiel hast, da hast du dann auch vielleicht eine Zielvereinbarung drin im Vertrag und dann gibt es dann ein KPI und wenn man den erreicht, dann gibt es halt einen Bonus oder irgendwas anderes, irgendwie Tolles. Steuert ihr auch mit den Dingen, die ihr erreicht? Weil du gerade sagtest, den Gesellschaftern geht es ja auch darum, was erreichen wir? Also nicht nur Geld verdienen, sondern wir haben irgendwie eine andere Kennzahl wie CO2-Reduktion oder die Gigawattmenge von erneuerbar erzeugten Strommengen oder sowas. Habt ihr sowas auch in Zielvereinbarungen stehen?
Was wir als Ziel haben, ist eine gewisse Mindesteigenkapitalrendite, weil wir einfach gesehen haben, aber eben langfristig über mehrere Jahre gesehen haben, dass man das braucht, um überhaupt diese ganzen Investitionen stemmen zu können. Die anderen Ziele, was zum Beispiel Kundenentwicklung angeht oder genau wie viel MW bauen wir oder so, da ist eigentlich nicht so, dass wir sagen, wir haben jetzt nächstes Jahr müssen es jetzt so und so viel sein, sondern wir sagen zum Beispiel, okay, wir wollen bei den Erzeugungsanlagen im Schnitt über die nächsten Jahre immer mal so 50 MW oder so zubauen. Und dann ist das eher so ein Pi mal Daumenwert, weil das eben jetzt zum Beispiel im Projektgeschäft überhaupt nicht möglich ist, das so genau zu planen. Die Projekte verschieben sich gerne mal und dann hat man es eben im nächsten Jahr, nicht in diesem Jahr. Und das ist, glaube ich, ja, eben auch wichtig, dass wenn die Leute das sehen, okay, gute Gründe, warum das jetzt sich um ein halbes Jahr verschoben hat und im nächsten Jahr ist das dann keiner der Aktionäre oder so damit ein Problem hat, weil sie sagen, ja, ist dann eben so, aber es wird ja gebaut und es geht voran. Das heißt also auch dieser längerfristige Fokus eher als jetzt zu sagen, das einzelne Geschäftsjahr oder sowas muss jetzt genau ausdefiniert sein.
Ja, okay.
Checklist Timo weiter nochmal. Netze habt ihr aber nicht. Ihr seid kein Netzbetreiber, ne? Oder?
Ja, wir haben Netze auf der ersten Meile sozusagen
Ja.
relativ viele, na, aber keine öffentlichen.
Genau.
Das heißt, wir haben teilweise ja kilometerlange Leitungen von einem Windpark zu einem Umspannwerk, der uns dann eben mal gehört oder auch nicht, das Umspannwerk. Aber das sind dann schon einige Kilometer. Aber wir haben kein öffentliches Netz
Genau,
und
weil das ist
machen
ja,
das
glaube ich, auch
nicht.
immer so ein noch wirklich so eine Zusatzbelastung, ne, bei den Stadtwerken, dieses Thema Netz und die Investitionen, die du da rein brezeln
Klar.
musst. Okay,
Aber
dann
Messstelle vielleicht, Messstellenbetrieb?
ja.
Macht ihr da was wettbewerblich oder sowas?
Messstellenbetrieb machen wir auch. Haben wir mal kurzfristig gemacht, einfach festgestellt, dass das ein Geschäft ist, wo ich über sehr, sehr viele Stückzahlen kommen muss. Und das machen wir jetzt über Dienstleister, ja, oder eben über die grundzuständigen Messstellenbetreiber.
Okay, jetzt, wenn ich nochmal ins Haushalt reingehe, in ein Familienhaus, ich kann bei euch bekommen PV, ich kann bei euch bekommen eine Wärmepumpe, ich kann von euch bekommen einen dynamischen Tarif, ein Home Energy Management System, Elektromobilität auch. Also
Ein Tarif
ja,
quasi, also
ja.
den Tarif zum Laden an der Wallbox oder so, das schon,
Wallbox an sich aber nicht, sozusagen.
das E-Auto nicht und die Wallbox tatsächlich auch nicht.
Okay, die nicht.
Denn da muss man auch sagen, die ist eben einfach so, wir waren da auch da, haben wir mal Wallboxen verkauft bis vor irgendwie einem Jahr oder so und muss sagen, das ist ja ein reines Handelsthema und vor allen Dingen viele der Autohersteller bringen ihre Wallbox mittlerweile
Mit,
auch mit.
ja.
Ja, die gibt es dann eben gleich dazu.
Ja.
Und von da ist das kein großes Geschäft gewesen.
Okay, und nochmal speziell in die Wärmepumpe reingefragt, weil da hatten wir auch, wir wärmen gedanklich immer unsere Podcasts der letzten 3, 4 Wochen auf, lieber Oliver. Da hatten wir hier die Anja bei uns, die sich sozusagen als Wärmepumpenpäpstin, sag ich mal, oder als wirklichen Evangelisten da sehen muss, wie sie ja super engagiert. Und sie ist im Moment unterwegs in ganz Deutschland und macht sogenannte Wärmepumpentage, weil sie einfach sieht, dass die Bürger verunsichert sind, dass die nicht richtig informiert sind, dass sie nicht die richtigen Angebote bekommen, dass es halt eigentlich ein riesen Dunstkreis ist und sie versammelt die da, eingeladen von der Kommune in verschiedenen Städten, in unterschiedlichen Größenordnungen und versucht sie da sozusagen zu überzeugen und die Sachen alle insgesamt auszuräumen. Es wirkt aber ihr wirklich wie so ein Kampf gegen Windmühlen, so ein bisschen. Wie ist das bei euch, das Thema Wärmepumpenvertrieb an
Ja,
Haushalte?
dann eher ein Kampf für Windmühlen in dem
Ja,
Fall.
genau. Genau.
Aber ja, nee, wir nutzen natürlich auch jede Gelegenheit, um die Sachen zu quasi zu bewerben. Und was bei uns noch ein Aspekt ist, ist der die Bürgerenergiegenossenschaften, die
Ja.
uns wichtig sind, mit denen wir uns seit Jahren eben auch austauschen, wo wir auch Schulungen für die anbieten, weil das eben eine tolle Sache ist, wenn Bürger sich zusammentun und sich selber an Erzeugungsanlagen beteiligen oder die selber irgendwie anschubsen.
Ja.
Da sehen wir uns auf jeden Fall auch als Partner. Was die Wärmepumpen angeht, also die
Ja.
konkrete, das
Ja,
Produktbundle
genau.
sozusagen, da muss man sagen, dass wir uns bei den Wärmelösungen und bei den PV-Anlagen auf Quartiere
Ach so, ihr geht
aktuell
gar
eben
nicht auf
beschränken. Das
Haushalte.
heißt, wir haben das nicht für den einzelnen Privathaushalt. Wir hätten es vielleicht für ein Mehrpersonenhaus, also für ein Haus mit vielen Parteien, dass man das oben als Mieterstromprojekt dann eben aufs Dach setzt und ein Konzept hat, wie der Einzelne davon profitiert. Sowas schon, aber eben nicht für den einzelnen
Und
Abnehmer.
warum nicht?
Genau.
Warum ist es kein strategisches
Ist
Geschäftsfeld?
sehr kleinteilig, das Geschäft. Wir haben das vor ein paar Jahren, haben wir zum Beispiel Sonnendach gehabt, genau, kleine PV-Anlage auf dem Dach. Also ich habe zumindest die Vorstellung gehabt, ja wunderbar, 300.000 Kunden, die die uns toll finden, da jetzt ein schön standardisiertes Produkt, dann müssen die auch nichts investieren, sondern irgendwie so mit Miete oder Pacht über irgendwie einen langen Zeitraum und wunderbar. Das war dann gänzlich anders. Also und natürlich die Standardisierung ist schon eine schöne Vorstellung. Nur trotzdem hatte jeder leider dann eine andere Vorstellung oder ob man das nicht auch in anderen Farbenformen und sonst was hat. Dann arbeitet man eben natürlich als kleinerer mit Handwerkern vor Ort zusammen, die man im Zweifel auch gar nicht großartig kennt, weil das ja das erste Projekt ist. Und da muss man sagen, ich würde sagen, die Quote ist ungefähr 50% gewesen bei den Projekten, die ohne größere Fehler geklappt haben. Ansonsten schlägt man sich jahrelang danach im Zweifel noch damit rum, dass irgendwas korrigiert werden muss von Handwerker XY, der nicht erreichbar ist und keine Lust hat. Also das heißt, das ist ein Geschäft, das macht nicht so viel Spaß. Wir haben uns dann nach 100 Anlagen ungefähr daraus verabschiedet. Okay. Ich habe dann in den letzten Jahren sehr viele Kaufangebote bekommen von anderen Firmen bis hoch zu 30.000 Anlagen, die genau das gleiche Problem hatten, nur viel länger gebraucht haben, um dahinter zu kommen. Und dann am Ende meistens pleite gegangen sind oder irgendetwas. Ja, und wir haben die nicht gekauft. Ja,
aber dann ist ja doch, hat die Anja ja doch einen Punkt, ne? Dann ist es ja doch nicht so ein Flutschi-Geschäftsmodell für die
Anbieter. Nee, man muss ja auch sagen, dass die neuen Energieanbieter, die du am Anfang ein bisschen genannt hast, sagen wir mal 1,5 Grad oder da stehen ja riesige Finanzkräfte dahinter. Ja. Also BlackRock oder so, bei Enpal oder Großbanken, weil dieses Modell, was vorsieht, ich vorfinanziere dir, lieber Kunde, bestimmte Anlagen und du stotterst das über 20, 30 Jahre ab irgendwie. Das muss ich ja dann überhaupt vorfinanzieren können. Da brauche ich und das kann man eben schnell ausrechnen, wie viele Millionen das sehr schnell sind. Mhm. Und das kann irgendein Mittelständler nicht finanzieren, sondern da brauche ich eben dann einen Finanzpartner dahinter, der das leistet und der eben ein paar hundert Millionen locker machen kann, um dann zu wachsen. Und das, also kann man machen, spricht auch per se jetzt nichts dagegen, ist aber eben nicht unbedingt unser Ansatz.
Matti, da noch eine Anschlussfrage, weil ich habe da immer noch so, ihr bietet ja auch Gas, Fettgas, kann ich ja aber euch auch kaufen, ne?
Ja.
Genau. Und meine These war so, vielleicht habe ich da auch einen riesen Denkfehler drin, weil wir mit Anja darüber gesprochen haben, warum müssen eigentlich die Haushalte oder jeder Einzelne so viel tun, um sich da zu informieren und so Sachen zu machen? Warum läuft es nicht wie so ein Zählerwechsel, dass du zahlst irgendwo einen Gaspreis und jetzt kriegst du so ein Angebot, wir fixieren den auf 10 Jahre, wir bauen dir so ein anderes Gerät ein, ist genau dasselbe, heißt Wärmepumpe, du zahlst diesen Preis, kümmere dich nicht drum und wir stellen dich einfach um. So, muss man da auch viel vorfinanzieren? Also wenn man so aus dem Gasgeschäft sozusagen raus möchte, weil man, keine Ahnung, könnte man so ein Produkt...
Naja, es ist ja immer, die Problematik ist ja immer die gleiche. Ich muss eine Investition tätigen, um das Gerät zu kaufen und sozusagen dann im Laufe der Zeit amortisiert sich das im besten Fall irgendwie. Und natürlich kann man Geschäftsmodelle daraus strecken, dass man, und genau das tun ja, also das ist ja sowas wie das eben vorhin besprochene Sonnendach-Konzept, was es ja auch von anderen Anbietern heute noch gibt, dass man sagt, ich nehme dir die Investition ab, lieber Kunde, und dafür zahlst du mir über die Kilowattstunde oder irgendwas dann über die Jahre den Preis. Und das ist ja nichts anderes als irgendein, wenn ich ein Auto lease oder irgendwas miete, eins unserer Aboräder miete zum Beispiel monatlich, ist immer dieser Aspekt, ich muss die Investition als Kunde nicht tätigen, sondern bezahle das nahe. Ob das billig ist wirtschaftlich oder nicht, ist natürlich eine ganz andere Frage.
Aber ich glaube, viele Leute haben sich mit irgendeinem Gaspreis abgefunden, der auch vielleicht freaky hoch ist so ein bisschen, aber haben das so eingepreist, wenn du denen sagst, den fixiere ich dir jetzt noch und ich stelle dir nur eine andere Technologie hin und mit dem Wert zahlen wir das Ding ab und du merkst nichts und da hat sich eigentlich darauf eingestellt und sagt, wenn das ist, dann komme ich damit klar. So ist meine These, dass dann vielleicht viele auch sagen würden, dann mach einfach wie so ein Zählerwechsel, ne? Dann steht da irgendwie so ein anderes Ding, statt Therme halt so ein anderes Ding, klar, noch so ein Loch da irgendwie raus, gut. Aber ansonsten, so, das war meine...
Ich glaube, das sieht man ja auch, dass die Entwicklung des Marktes eben teilweise auch genau in so eine Richtung geht. Ist egal, ob PV-Anlage oder Wärmepumpe oder Speicher oder irgendwas anderes, dass man eben jetzt in eine andere Rolle als Endkunde kommen kann, wenn man das denn will, also wenn man sich auch damit beschäftigen will und da Spaß dran hat, was natürlich eher eine Minderheit
Genau.
ist, aber die gibt's. Und dass man dann eine aktivere Rolle einnehmen kann. Es ist im Prinzip das Gleiche wie vorhin anhand des dynamischen Tarifs besprochen und diesen enormen Einsparungen, die ich alleine dadurch erzielen kann, dass ich meinen Verbrauch von meinem E-Auto oder der Wärmepumpe einfach preisorientiert dann durchführe. Und da muss man sich dann eben auch fragen, wenn man, was mittlerweile der Fall ist, so enorme Ersparnisse erzielen kann, ohne irgendwas an Investitionen vorzunehmen im Haus selber, ist das dann eigentlich noch so viel lohnender, das alles zu tun? Und generell muss man sich ja auch fragen, ist es eigentlich der Weisheit letzter Schluss, dass jeder einzelne Haushalt in klein irgendwelche Sachen baut oder macht es vielleicht Sinn, Mieterstrom ist sozusagen dann die nächste Stufe, also eben in mehr Familienhäusern und so weiter oder im Quartier oder im Verbund irgendwas zu bauen, was das dann gemeinsam für alle Einheiten macht, weil das natürlich viel billiger ist, kostet wie immer, ja, dann ist die Einheit einfach deutlich größer und ich habe eben nicht 100 Kleinspeicher, sondern vielleicht einen Speicher, der eben für die 100 Leute dann arbeitet. Und das ist auch ein Punkt, wo wir sagen, da fehlt noch viel an politischen Rahmen und diese weg vom Einfamilienhaus, vom Eigenheimbesitzer eigentlich, weil diese Lösungen, über die man dann oft redet, ja, der hat alles, ne, Speicher, PV-Anlage und E-Auto und überhaupt, und kann da alles toll optimieren. Das ist toll und das wollen wir auch, dass das da, wo es geht, gemacht wird in Zukunft. Aber man muss natürlich auch sagen, ganz viele Haushalte, die Mehrheit, hat diese Möglichkeit gar nicht, weil sie eben in der Stadt lebt. Und in der Stadt ist das Einfamilienhaus natürlich hier die Ausnahme. Ja, und die ganzen Mieter, auch die müssen ja irgendwie von der Energiewende sollten profitieren können. Und dafür gibt es tatsächlich verdammt wenig Regelungen oder Modelle im Moment, wo man zum Beispiel so einen Speicher, wir haben da mal ein Forschungsprojekt zu gehabt, wie man den aufteilen kann. Da ist aber politisch nichts weitergegangen in dem Bereich. Auch im Bereich Mieterstrom immer wahnsinnig, also wir machen das jetzt seit 15 Jahren, immer wahnsinnig kompliziert gewesen, hat man jetzt etwas vereinfacht, aber Energy Sharing, auch so ein Thema, wo man eben in Einheiten was teilen können soll, aber alles irgendwie noch so im Experimentierstadium nach Jahren, wo die
Kaum zu glauben, ne?
Projekte, wo die Sachen teilweise schon da sind. Da muss man sagen, das wird einfach benachteiligt irgendwie. Es ist vielleicht auch ein bisschen komplizierter als der einfache Step, ein Kunde, der irgendwie diese ganzen flexiblen Abnehmer hat, aber trotzdem finde ich, dass die Politik sich darum noch deutlich mehr Gedanken machen müsste, auch um so eine Sozialneiddiskussion im Prinzip zu vermeiden, wo man sagt, die jetzt schon profitieren, also die sowieso schon tendenziell mehr haben, ne, die können jetzt auch noch beim Strom richtig was einsparen und ich sitze hier als Mieter in der Großstadt und kann nichts einsparen.
Das war das, was ich vorhin meinte, auch mit dem Speicher. Ne? Also wir hatten auch mal jemanden auf dem Sit, der mal vorgestellt hat, wie so kleine Speicher im Haus, eigentlich wie ein Balkonkraftwerk funktionieren könnten, weil du dann 2000 Watt einspeisen kannst, aber dann irgendwie 600 Watt ausspeisen oder so. Nette Idee, war damals, glaube ich, noch ein Ticken zu teuer, was die Speicher angeht. Aber vielleicht geht da was. Ich denke auch gerade wieder an Selma und Liliane, die mit Exaton ja genau das auch als erste Idee ja hatten und in der Schweiz auch erfolgreich machen, diese Peer-to-Peer-Belieferung, was ja dann auch in urbanen Räumen deutlich besser geht. Oder wenn ich jetzt hier ist, auch gut, wir sind jetzt hier in einer Einfamilienhaussiedlung, auch ein bisschen älter halt alles hier, also so Baujahre 60er und 70er Jahre. Aber hier wohnen halt Leute in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Ne? Da ist ein Rentnerinnenhaushalt genauso dabei wie eine junge Familie und Singles, Leute, die zu Hause arbeiten oder woanders. Und die Dächer stehen alle in unterschiedliche Richtungen. Da könnte man natürlich schon auch ein paar Synergien schaffen, wenn es dann ginge, ne? Wenn es leichter wäre. So, vielleicht ist da tatsächlich auch noch der ein oder andere Schatz zu heben in Zukunft, der dann auch Spaß bringt, ne? Wo die Leute sich dann auch engagieren mögen, ne? Weil es gibt
Ja,
ja
das
immer
glaube
den
ich schon.
Bastler und den, der das auch rausfinden will und die Leute miteinander engagiert. Ähnlich wie bei so PV-Sachen, ne? Der Erste, der in der Gegend ein PV-Dach hat, der wird von allen anderen gefragt. Genauso läuft es bei Wärmepumpen. Und wenn die guten Geschichten erzählt werden, dann kriegt man darüber dann doch diese Mund-zu-Mund-Propaganda auf die Reihe. Vielleicht funktioniert es ja auch mit dynamischen Tarifen irgendwie. mal, die sieht man nicht
Ja,
so.
da bin ich mir sicher, weil ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass man irgendwie so 30% bei Wärmepumpen bis zu 80% bei E-Autos an Einsparungen erzielen kann und dass sich das nicht irgendwann mal rumspricht unter den
Ja.
Leuten. Das fände ich zumindest ein Phänomen. Also von daher wird es sich rumsprechen. Wir sehen auch, dass die Zahlen der Kunden hochgehen, aber eben von einem sehr kleinen Niveau kommt. Also das ist noch ein weiter Weg. Hat jemand mal das Beispiel gebracht für diesen Markt der intelligenten Zähler und Tarife von der Ketchupflasche? Das fand ich eigentlich ganz gut. Also man klopft da mehrfach drauf und irgendwie passiert nichts so
Und dann.
richtig. Und dann irgendwann macht es plöpp und dann kommt ganz viel. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Erwartung, die wir auch an diesen Markt haben, weswegen wir auch selber eben gucken, dass wir da einfach gute Tarife anbieten und vorne mit dabei sind, weil wir sagen, das muss kommen über kurz oder lang und dann wird es wahrscheinlich relativ schnell kommen.
Wer hat denn, also wenn ich da nochmal kurz zurückgehen kann, weil ne, ich wohne jetzt hier ein paar Meter weiter von diesem Lück-Ding. Das ist natürlich hier alles Bestand. Und wir wohnen um so eine Kirche drumherum, sozusagen mehrere Mehrfamilienhäusern. Manche Mehrfamilienhäuser gehören irgendwie Einzelpersonen, die haben mal vier Wohnungen in so einem Haus. Dann gibt es wieder irgendwie größere Objekte, die gehören der Kirche. Dann noch andere Objekte, die gehören irgendwelchen Wohnungsbaugesellschaften, größeren, die auch irgendwie sonst woher kommen. Und eigentlich müsstest du ja jetzt, wenn du so diese Quartierlogik hast, hier auch einfach mit einem Zirkel um diesen Kirchplatz irgendwie mal gucken, dass du so 500 Einheiten zusammenkriegst und da haust du jetzt einfach mal wie bei SimCity so eine dezentrale Versorgung hin mit Mieterstrom, Energy Sharing, dies, das.
Machst die Kirche mal voll mit Akkus?
Machst das voll, genau, einfach so unten in den Katakomben. So, das ist natürlich jetzt so sehr lax gesagt, aber eigentlich ist es ja, denke ich, immer so einfach. Und ich frage mich, wer macht diese Regeln so kompliziert und was hast du dafür für Gründe? Warum sagen die nicht, share doch die Scheiße, mach es doch, Mieterstrom links, mach einfach, wie ihr wollt und wer zerrt daran, dass das nicht möglich wird? Weißt du das
Das lässt
zufällig?
sich so einfach gar nicht
Ja.
beantworten. Ich meine, das Leben ist halt komplex und die
Das Leben,
Deutschen
Timo,
und
ist halt
nicht
komplex, ja.
nur, aber auch quasi die anderen Staaten, aber die Deutschen ganz besonders gerne haben natürlich ihre Regeln für alles
Ja.
irgendwie und dann gibt es und die sind eben lauter Einzelregeln zu bestimmten
Ja.
einzelnen Themen, die vielleicht auch irgendwann mal Sinn gemacht haben. Und jetzt kommt da so ein Querschnittsthema
Ja.
daher und genau, wäre ich ja bei dir und dann mach das doch einfach mal und dann eckt man eben bei 27 Gesetzen an, weil die nicht alle aufeinander
Ja.
abgestimmt sind an der Stelle, sondern historisch von woanders herkommen und einen dann eben limitieren. Und die Energiewirtschaft hat eben auch Gesetze bis zum Abwinken, wenn man sich einfach mal überlegt, dass das EEG, was ja der treibende Motor für den Ausbau der erneuerbaren Energien war in den letzten Jahrzehnten, mit 6 Seiten gestartet ist und mittlerweile haben wir 200 oder sowas für eigentlich im Prinzip das Gleiche. Dann sieht man, was eben im Laufe der Zeit rauskommt. Da wird eben dann jeder Sonderfall nochmal unterspezifiziert und nochmal geregelt und immer eigentlich meistens auch mit einer guten Intention. Und dann gibt es immer mehr Experten, ja, die immer mehr Unterfälle regeln und irgendwann hat man so ein Riesenmonster, dass keiner mehr eigentlich das gesamte Gesetz überhaupt überreißen
Ja,
kann. Und das ist so eine Entwicklung, die wir in
das
vielen
stimmt.
Bereichen haben und die uns bremst einfach. Und dann muss man eben mal, genau, und das passiert ja auch immer wieder mal, dass man so verschiedene Gesetze irgendwie harmonisiert werden oder zusammengeschmissen werden und dass dann so übergreifende Dinge eben auch wieder funktionieren. Aber da verlieren wir natürlich alle wahnsinnig viel Zeit in den Projekten, in diesem ganzen
Ja.
Regelungswust und ja.
Denkst du persönlich, man müsste sie harmonisieren oder ist diese Kettensägen-Metapher nicht doch auch mal angebracht, dass jemand sagt, nee, das ist mir jetzt alles dermaßen egal, ich cutte erstmal und dann könnt ihr euch nachher wieder harmonisieren, aber ich mache jetzt mal so einen Cut, weil ich sehe irgendwo nicht den Nukleus für so einen Anstoß, dass das irgendjemand anstößt, also ich würde sagen, mit der Harmonisierung wird es eigentlich noch wieder komplizierter, wahrscheinlich. Also, was
Naja,
denkst du, so.
genau, es gibt ja seit Jahren die Arbeitskreise der diversen Regierungen,
Ja.
die immer sagen, wir machen jetzt
Ja.
die ganzen Regeln, vereinfachen wir jetzt gnadenlos. Und ich meine, die letzte Regierung hat
Habeck hat ein
immerhin so ein
bisschen,
paar
ja?
praktische Sachen, wie zum Beispiel, dass man diesen wunderschönen Zettel im Hotel nicht mehr ausfüllen muss, wenn man irgendwo übernachtet,
Stimmt.
durchgesetzt. Mein
Oh, wir haben den Zettel
meine persönliche
weggemacht.
Lieblingsregel. Aber da ist halt noch wahnsinnig viel zu tun.
Ja.
Und das mit der Kettensäge, naja, Das Problem ist so ein bisschen, wenn man das macht, dann weiß man eben nicht so ganz, was da am Ende rauskommt an den ganzen Enden. Und das können natürlich auch Ergebnisse sein, die überhaupt nicht
Ja.
gewünscht sind. Oder ganz viele Leute, die plötzlich irgendeine Förderung nicht mehr kriegen, Projekte, die mittendrin irgendwie auf Grund laufen.
Klar.
Und ja, also es ist natürlich die Verlockung ist da nah. Ich würde ja auch bei vielen Sachen wie Steuern und Subventionen und na, da ist man ja immer geneigt zu sagen, wie unser Bundeskanzler früher mal, ich packe das jetzt auf den Bierdeckel. Meistens, wenn man dann anfängt, sich das etwas genauer anzugucken, merkt man, oh, ich brauche noch einen Bierdeckel und noch einen und ja, und dann
Ja,
wird es halt wieder alles
es sei denn, du hast
anstrengend
sowas wie
länger.
Corona, dann geht's auf einmal alles, ne?
Ja,
So.
das ist aber ja, ich finde das ja auch nicht, da kann man ja auch was Positives raus
Ja.
gewinnen, dass man sagt, auch jetzt bei der Energiepreiskrise. Ich glaube,
Genau.
die Regierung hätte Sachen besser machen können,
Ja.
geschenkt. Aber das war ja auch eine einmalige Herausforderung. Und eigentlich sind wir da in Summe, auch wenn die Energieversorger jammern und so weiter, dann sind wir da in Summe gut
Ja.
durchgekommen. Und plötzlich gingen Sachen,
Ja.
die nie gehen, die
Genau.
ich auch gar nicht, ich hätte sie auch nicht für möglich
Ja.
gehalten in Deutschland quasi, dass man dann einfach mal sagt, wir machen das
Ja.
jetzt, weil muss
So
jetzt,
richtig
ja.
krass,
Und
ja. Also,
Ja, und die Fähigkeit ist also
Ist
offensichtlich, wenn
da.
es mal wirklich brennt,
Ja,
da. Und
genau.
das fand ich jetzt einen der positiven,
Ja.
überschaubar vielen
Jemand muss halt nur
positiven
dieses
Aspekte in
Brennen
dieser Krise.
herstellen. Ja,
Ja.
genau. Oder Matti, was meinst du?
Ja, also ich bin fest davon überzeugt, dass immer dann, wenn es wirklich sein muss, dass dann nochmal ganz andere Kräfte geweckt werden. So. Ich frage mich manchmal, wann sozusagen in der Energiewende dieser Moment da ist, wo wirklich alle sagen, jetzt muss mal, jetzt müssen wir vielleicht auch mal wechselseitig aufeinander ein bisschen Rücksicht nehmen und einfach auch sagen, okay, da wird mir was weggenommen, da kann ich aber gut mit leben, weil ich an einer anderen Stelle genug kriege. Aber ich glaube auch, dass ich da ja, manchmal von meiner Warte aus wahrscheinlich so, wie heißt das Ding? Dunning-Kruger oder so. Also
Ja,
so dieses,
so ein
du
Effekt.
guckst halt drauf, hast aber diese Komplexität gar nicht wirklich erkannt und denkst immer, es muss doch so einfach sein. Aber ich glaube, wenn man dann drin stecken würde, also wenn wir jetzt tief eintauchen würden und in
Ja, du
irgendwelchen
darfst halt
Gremien
gar nicht erst
auch
rein. Du darfst dich damit gar nicht erst
Bedürfnisse
belasten.
ausgleichen,
Ja.
dann ja, das ist schon schwer. Das ist schon schwer. Deswegen, ich denke halt auch, dass Stadtwerke es deutlich schwerer haben als eben vielleicht als ihr jetzt, Oliver, wenn ne, ist weniger im Rucksack drin. Du kannst halt anders agieren, du hast eine andere Historie. Ja, die neuen Player haben nochmal wieder eine andere Historie und andere Geschäftsmodelle, auch
Klar,
anderes Geld im Hintergrund.
ja.
Ja, das ist alles mit zu bewerten. Nichtsdestotrotz denke ich schon auch, wir haben ja in den letzten 25, 30 Jahren durchaus gezeigt in Deutschland, dass wir auch als Vorreiter von erneuerbaren Energien Eindruck in der Welt haben machen können. Und wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, waren es, glaube ich, 200 Millionen Euro, die irgendwann mal dafür irgendwo haushaltsmäßig zur Verfügung standen oder so. Und damit haben wir schon eine Menge in Gang gebracht. Und ich hoffe, ich persönlich hoffe total auf mal wieder so ein Moment von Vision, jemand, der vorne steht, jetzt nicht falsch verstehen, also nicht diese große Mannengeschichte, die ich gerade anstimmen will, sondern
Kleiner.
so ein Bild, so eine Vision, wo alle irgendwie anknüpfen können und sagen können, geil, dafür lohnt es sich,
Ja.
mitzugehen, auch ein Stück weit Last zu tragen, vielleicht auch nicht ganz so komfortable Momente in Kauf zu nehmen, aber das Bild ist richtig gut und ich glaube, wir haben in Deutschland insgesamt wahnsinnig viel beieinander, damit das funktionieren kann. Wir brauchen nur so eine, das passt jetzt eigentlich nicht ins Bild, wenn ich Zündung sage, aber so ein Moment einer Bö, die uns mal ein bisschen Wind ins Segel bläst und uns irgendwie voranbringt und so ein Gefühl auslösen kann.
Ich habe manchmal den, also ich glaube manchmal, es ist einfach, ich verstehe es eigentlich nicht, warum aus jetzt kritischer oder konservativer Richtung die Narrative, die Storys erzählt werden, die erzählt werden. Man muss sich das ja mal vorstellen. Ist genau wie du sagst, wir haben eigentlich mit dem EEG und das war ja ein Projekt von allen Parteien, ja, von
Ja.
Einzelnen, die sich eingesetzt haben. Und da haben wir eine so tolle Erfolgsgeschichte geschrieben, eben nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Dieses Modell ist in Dutzenden von Ländern weltweit kopiert worden, diese Förderung der Erneuerbaren. Wir haben da eine ganz entscheidende Rolle gespielt im Ausbau der Erneuerbaren, in dieser tollen Entwicklung, die wir vorhin beschrieben haben, weltweit. Und ja, das wäre doch wirklich mal ein Grund, um stolz zu sein, dass wir das initiiert haben und auch die Entwicklung generell 60% Erneuerbare aus Strom mittlerweile.
Ja, großartig.
Hunderttausende von Arbeitsplätzen, ganz viel Wertschöpfung reingeholt, ganz viel Abhängigkeit von anderen Staaten weggeschafft dadurch. Und das sind also so viele positive Stories, die man erzählen kann und wo man auch sagen kann, Mensch, da haben wir richtig was bewegt. Gemeinsam ganz viele Bürger, die Geld da reingepackt haben, ganz viele Bürger, die sich vor Ort engagiert haben. Wir haben nicht mehr nur 4, 5 Energieversorger, die alle Erzeugungsanlagen haben. Wir haben Millionen von Menschen, die Energieerzeuger sind und was einspeisen. Mhm. Und das ist auch so ein Gesellschaftsbild, was wir auch immer vor Augen hatten, diese dezentrale, bürgernahe Energiewende. Es geht eben nicht nur darum, um das Thema, wir machen jetzt erneuerbar. Ich meine, in ein paar Jahren wird hoffentlich alles erneuerbar sein, sondern es geht auch ein bisschen darum, wie machen wir das? Also haben wir wieder nur ein paar Großkonzerne, die das alles machen und der Bürger darf es nehmen? Oder sind die Bürger beteiligt? Ist es Wertschöpfung vor Ort? Und ändert sich auch sozusagen die Gesellschaft positiv dadurch, dass wir die Energiewende haben? Und das gehört für uns eigentlich immer dazu, wenn wir über Energiewende reden.
Ist auch so ein Punkt, also ich bin über eure Webseite gehüpft und ich fand das total cool, weil für mich das Thema oder für uns auch, wenn wir den Sit machen, haben wir ja auch immer so das Thema, dass Politik eine gewisse Rolle spielt und auch so ein bisschen das Thema Demokratie, die ja irgendwie aktuell durchaus ganz schön unter Beschuss ist. Und ich fand es sehr schön, dass ihr euch da mit dem Verein Wir für Demokratie zusammengetan habt.
Ach, ist das so? Ja.
Ich hab halt auch den Eindruck, dass Energiewende sehr stark auch mit Demokratie und Demokratiegefühl auch zu tun hat und dass man da an der Stelle Diskussionen entzünden kann, die sehr negativ sein können und dass diese Narrative eher dem Vorschub leisten. Wie ist es dazu gekommen? Also wie seid ihr da zusammengekommen?
Genau, das interessiert mich jetzt auch mal.
Ja, wir haben eigentlich mit der letzten Wahl im Prinzip auch den guten Ergebnissen der AfD einerseits, aber auch natürlich international den Trends der letzten Jahre, die ja jetzt irgendwie nicht so erfreulich sind, was das Politische angeht und überhaupt die Verhärtung der Fronten untereinander, dass es immer schwieriger fällt, einfach eine Diskussion zu führen, ohne gleich ein Linksextremer oder ein Nazi zu sein. Mhm. Alle diese Entwicklungen, die uns eigentlich auch Sorge machen an der Stelle, haben wir eben überlegt, dass wir Akteure, Vereine, die sich für dezentrale Demokratie, lebendige Demokratie einsetzen, dass wir die fördern wollen und haben dann gesagt, für die nächste Legislaturperiode, also 4 Jahre, jedes halbe Jahr spenden wir da 25.000 Euro an einen Verein, machen das jetzt das zweite Mal, genau mit Wir für Demokratie e.V. an der Stelle und machen das immer über die Plattform betterplace.org und das Schöne daran ist, dass im Prinzip private Menschen für dieses Projekt dann spenden und dass wir eben für 1 Euro, der gespendet wird, privat dann 1 Euro draufpacken, sodass wir letztes Mal dann in Summe eben 50.000 Euro für die gute Sache spenden konnten. Also wir die Hälfte und die privaten Menschen die andere Hälfte. Und das machen wir jetzt wieder so. Und ich bin da eben sehr optimistisch, dass das wieder klappt mit den 50.000 Euro.
Ich finde das großartig.
Ja, ich glaube, das gehört zu unserem Selbstverständnis, dass wir sagen, wir wollen uns eben für so eine vielfältige, bürgernahe Demokratie einsetzen. Denn das ist das, wo wir Spaß dran haben, wo wir leben wollen und auch als Firma arbeiten wollen und glaube auch, dass die Firmen da eben auch eine wichtige Rolle spielen und sich auch engagieren sollten. Das Gegenteil ist ja das, was wir in den USA mit den ganzen Tech-Konzernen und den Multimilliardären sehen, die alle gar nicht schleimig genug um Herrn Trump herumlaufen können und alle ihre Werte, die sie vorher ganz hoch gehalten haben, innerhalb von 2 Wochen über Bord gekippt haben. Ja, ich meine, wie unglaubwürdig ist das? Sowas verstehe ich nicht aber das zieht sich teilweise ein bisschen so durch, wenn man überlegt, Homeoffice-Regelung, dann haben die alle gesagt, ach, jetzt muss keiner mehr ins Büro kommen, nur noch Homeoffice, geht alle nach Hause und 2 Jahre später sagen sie, oh, jetzt gibt es gar kein Homeoffice mehr, kommt alle nur noch ins Büro. Ich meine, wenn man seine Mitarbeiter richtig vor den Kopf stoßen will und das Gegenteil von irgendwie Planbarkeit und Nachhaltigkeit machen will, dann kann man das so machen, sonst ist das, glaube ich, eher irgendwie ein doofer Ansatz. Ja. Und ich habe da, also hatte ich ja vorher schon keine Illusionen, was die handelnden Personen da angeht, aber jetzt bei dieser Entwicklung mit Trump und dieser Veränderungen, was die Firmen dann propagieren. Da habe ich also jegliche Illusionen, was deren Wertekompass angeht oder irgendwas Nachhaltigen verloren. Das ist einfach nur traurig, wenn man da zuguckt. Ja.
Und jetzt komme ich gerade
spontan. Warte mal,
entschuldige bitte, Timo. Ihr sagt nicht, dass ihr auch noch Linux alle benutzt und alle diese amerikanischen Firmen verbannt habt.
Auf den gleichen Gedanken bin ich auch reingekommen.
Achso, sorry. Ja.
Ja, als grundsätzliche Richtung muss man schon sagen, dass Europa da eigentlich ein bisschen mehr tun müsste, wenn es so eine Datenschutzgrundverordnung gibt und man im Prinzip nur noch in Europa die Daten hinpacken kann. Da muss auch Europa was dafür tun, dass es die Möglichkeiten gibt, das zu machen. Und genau das ist dann wieder das Problem, wenn es eben gar keine großen Serverfarmen in Europa gibt, die nicht von Microsoft oder so betrieben werden, dass die Alternativen oft nicht so richtig da sind und dass die EU eben auch an der Stelle dann ja, wenig Macht, um Impulse zu setzen. Und das ist generell, ich glaube da einfach, dass die Chinesen und die Amerikaner, was Industriepolitik und das Durchsetzen der eigenen Interessen dann auch teilweise angeht, da schon ein bisschen geschickter agieren als die EU in den letzten Jahren.
Ja, das ist so das Thema Hyperscaler in Europa, ne? Also man müsste.
Genau, ja genau das.
Ja, hat das aktuell Auswirkungen auf Entscheidungen, wenn ihr über IT nachdenkt? Also auch die gerade. Ja,
wir gucken natürlich, dass wir das dann eben möglichst alles in Deutschland machen, aber eben mit den Limitierungen, die da sind. Natürlich haben auch wir Microsoft-Produkte im Einsatz, ganz normal, Word oder irgendetwas und ist dann eben so. Ja.
Im Rahmen der eingeschränkten Möglichkeiten. So,
kann man genau, das. Da wo man was anders machen kann, machen wir das und gucken danach, aber bei vielen Bereichen geht das eigentlich nicht mit vertretbarem Aufwand.
Ja, es ist leider so.
Gut, Matti, guck mal auf den Tacho.
Ja, sind schon guck mal auf den Tacho, genau, ich wollte gerade mal schauen, wie lange haben wir denn hier? Also Aufnahme läuft jetzt eine Stunde 44, nicht schlecht,
ja.
Respekt.
Ja.
Also, aber ist doch alles gut. Also, wollen wir noch eine Stunde dranhängen? haben wir schon alles gesagt?
Das nicht, aber ich habe hab alles abgefeuert, was ich für heute Abend so drauf habe. Ja. Ich glaube, ja.
Es gibt so ein bisschen, natürlich, bevor ich gleich zum großen Danke komme, auch nochmal vielleicht die Frage, wir sind ja so auf dem Endspurt in diesem Jahr. Ne? 30. Oktober, heute ist der Tag der Aufnahme. Zwei Monate sind nach. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, neben der Weihnachtsfeier, da ist noch so ein Highlight im Jahr, auf das du dich freust? Oder ansonsten auch gerne das nächste Jahr. Was ist so das nächste Highlight?
Auf den Weihnachtsmarkt freue ich mich. Das hängt mit Weihnachten zusammen.
Ja.
Das mache ich eigentlich ganz gerne. Aber wir haben jetzt keine politischen Entscheidungen, die ich sehe, wo ich denke, dass die in den nächsten, was sind es dann noch, zwei Monaten ungefähr, noch fallen werden in diesem Jahr. Von daher gibt es da keine Groß-Events.
Also du lässt es einfach jetzt schon ruhig ausklingen.
Ich lasse das Jahr einfach ausrollen. Es ist für uns ein schönes Jahr gewesen, ein erfolgreiches Jahr gewesen und von daher hoffe ich, dass es nächstes Jahr so weitergeht.
Ja, also war wirtschaftlich auch guter.
Ja,
auch das. Kann man sich so ein bisschen mit einem kleinen Grinsen unter dem Weihnachtsbaum. Ja.
Ach, das ist, ich finde, das ist genau die schöne Geschichte und vielen Dank, Oliver. Wir haben in diesem Fall ja kein Vorgespräch gehabt vor diesem Podcast. Wir haben uns heute kennengelernt. Ja. Mir hat das
live
super viel
tape.
Spaß gemacht. Offen, klar, irgendwie gute Geschichte, gute irgendwie auch so das Visionsthema, der Spaß daran, habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, der ist so rübergekommen. Und ich freue mich total, wenn, gerade wenn auch Unternehmen eben sehr erfolgreich sind, wenn sie eben genau das machen, was ihr tut. Ne? Also hier Quartiere mitbauen, planen, Wärmewende gestalten, ne? Wärme aus Abwasser holen, Erneuerbare herstellen. Finde ich großartig und würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns bei anderer Gelegenheit wieder über den Weg laufen, dann gerne persönlich und live und in Farbe und nicht online. Vielleicht ist ja der Super Impact Day im Januar eine Gelegenheit dafür. Aber erstmal von meiner Seite herzlichen Dank dafür, dass du da warst, Oliver. Großartig.
Ja, ich danke euch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Ja, ich sage natürlich auch danke. Wir sind ja immer zu zweit. Ne?
Ja. Genau. Ein Doppeldank sozusagen.
Doppeldank.
Okay, und wenn ihr da draußen, wenn ihr da draußen noch Fragen habt und oder ein Feedback zu dieser Folge, wenn euch das zu weich gespült war oder zu hart gebolzt, gebt uns bitte das Feedback. Wir freuen uns darüber, machen auch gerne dann nochmal ein kleines Update dazu. Und holen Oliver nochmal vors Mikrofon, wenn es sein soll. Ich glaube, du bist bereit dafür.
Ja, klar.
Genau, und dann hinterlasst uns gerne ein bisschen Feedback und vielen Dank dafür, dass ihr uns alle hört.
Dankeschön.
Ja, dann sagen wir tschüss, ne? Tschüss.
Tschüssi. Ciao.